him in the face to confirm it. Ja, meine Liebe, also so ist es mit der Schöpfungsgeschichte. So endet das dann.
Verschiedene Geschöpfe.
Wir sind an sich dabei, uns hineinzutasten in den siebenten Schöpfungstag. Das ist der Tag der Ruhe. Da passiert also äußerlich nicht viel. Da sind die Elohim ziemlich mit sich selbst beschäftigt. Das heißt, sie ziehen sich zurück von der äußeren Schöpfung. Die äußere Schöpfung ist im Wesentlichen fertig. Alle Entscheidungen sind gefallen. Der Mensch ist einmal in astralischer Form geschaffen am sechsten Schöpfungstag. Die Elohim sind dadurch zu einem höheren Gemeinschaftsbewusstsein aufgestiegen. Auch über das haben wir schon öfter gesprochen. Also sind als sieben einzelne Elohim herübergekommen aus der vorangegangenen Entwicklung, also namentlich aus dem alten Mond, der der Erdentwicklung vorangegangen ist, und sind also jetzt während des Schöpfungsprozesses zu einem Gemeinschaftsbewusstsein zusammengewachsen, ohne aber ihr Einzelbewusstsein zu verlieren dabei. Also das ist ganz wichtig, es ist nicht so, dass sie sich verschmelzen einfach, sondern sie sind eben, wenn sie miteinander tätig werden, entwickeln sie gemeinsam ein höheres Bewusstsein, wie es im Grunde im ganz kleinen Sinn ja auch bei menschlichen Gemeinschaften der Fall ist. Wenn sie sich also zu einer geistigen Gemeinschaft vereinigen, dann entsteht ein höheres Bewusstsein da drinnen, durch das mehr an Inspiration hereinkommen kann. Das heißt, man kann in einer Gemeinschaft immer mehr Inspirationen aus der geistigen Welt empfangen, als wenn man nur zu Hause in sein Kämmerchen sitzt und meditiert. Da kommen gewisse Inhalte einfach, können da nicht hereinkommen. Gewisse Inhalte können nur hereinkommen, wenn man in Gemeinschaft vorhanden ist. Löscht aber eben keineswegs die Individualität aus. Also es nimmt auch wieder jeder dieser Beteiligten in der menschlichen Gruppe oder umgekehrt auch bei den Elohim im Großen es auf seine Art auf, das Ganze, und macht dann auch weiter etwas. Aber es wird eben das Tor in die geistige Welt, kann man sagen, wesentlich weiter geöffnet, wenn eine Gemeinschaft von Menschen da ist. Und wir werden heute dann sehen, dass dieser Übergang vom Einzelbewusstsein der sieben Elohim zum Gemeinschaftsbewusstsein, dass das eine große Bedeutung, aber auch für unsere menschliche Entwicklung hat, weil gewisse Kräfte in unserer menschlichen Entwicklung auch walten, die jetzt nicht unmittelbar aus diesem Gemeinschaftsbewusstsein stammen. Das ist sozusagen der ganz glatte, gerade Weg der Schöpfungsgeschichte. Also der Mensch als Abbild dieser sieben Elohim und damit in gewissem Sinne auch ein verkleinertes Abbild dieses Gemeinschaftsbewusstseins. Das ist die wesentliche, das ist die Hauptströmung einmal. Aber daneben gibt es eine Nebenströmung, eine ganz wesentliche Nebenströmung, die jetzt nicht mit diesem Gemeinschaftsbewusstsein der Elohim zusammenhängt, sondern die mit dem Bewusstsein eines Einzelnen oder einzelner Elohim zusammenhängt. Und die einen ganz anderen Charakter hat, die in gewisser Weise etwas hereinbringt, was noch mit der alten Mondenentwicklung zu tun hat, weil auf dem alten Mond hatten eben die Elohim nur ihr Einzelbewusstsein und da war noch nicht einmal der Ansatz zu diesem Gemeinschaftsbewusstsein da, wo also jetzt Kräfte von diesem alten Mondendasein in gewisser Weise herübergenommen werden. Man kann dadurch auch sagen, dass das alte Kräfte in gewisser Weise sind. Man könnte vielleicht sogar sagen, dass es Kräfte sind, die bis zu einem gewissen Grad ganz leise zurückgeblieben sind gegenüber unserer Erdenentwicklung, weil unsere Erdenentwicklung macht eben gerade das aus, dass die Elohim zu diesem Gemeinschaftsbewusstsein aufsteigen. Aber es sind ganz wichtige Impulse, die da hereinkommen. Und die hängen zusammen mit der sogenannten Tempel Tempellegende. Die Tempellegende bildet in gewisser Weise auch so den Hintergrund später dessen, was als Freimaurervereinigungen herausgegangen ist, obwohl es dort meistens nicht wirklich verstanden wird. Die Überlieferung ist zwar da, aber der wirkliche geistige Kern wird nicht verstanden. Ich meine, was heute Freimaurer sind, ist ein Social Network, das sie heute macht, irgendwo zuschanzen im Grunde. Und für wirkliches spirituelles Verständnis ist in Wahrheit nicht dahinter. Aber es hat ursprünglich eine geistige Grundlage gehabt. Und das hängt zusammen auch mit dem Tempelbau in Jerusalem, also mit dem Salomonischen Tempel, mit dem ersten Tempel, der gebaut wurde. Und an diesen Tempelbau knüpft diese Tempellegende an. Also Salomon will einen Tempel bauen lassen, der erste fest gemauerte Tempel soll das sein. Bis dahin gab es also keinen gemauerten Tempel, sondern es gab also eine Hütte oder ein Zelt oder so, wo das Allerheiligste und Bundeslade und das alles aufbewahrt wurde, aber nicht ein gemauertes Gebäude. Und Salomon selber und die Leute um ihn herum sind aber nicht in der Lage, ein solches Bauwerk herzustellen. Diese Kräfte fehlen ihnen. Salomon ist der Weise Salomon, wie er genannt wird, ist in der Bibel gemeint als Idealbild des Menschen, der hervorgegangen ist aus dieser Strömung des Gemeinschaftsbewusstseins der sieben Elohim. Also das ist so der ganz gerade Weg. Also die sieben Elohim sind zu dem Gemeinschaftsbewusstsein zusammengewachsen, das mehr oder minder durch Jahwe oder Jehova vertreten wird dann. Also Jahwe ist zugleich einer der Elohim, aber er ist auch zugleich der Repräsentant für das Gesamtbewusstsein. Also er spiegelt es wieder, könnte man sagen. Steiner sagt auch oft, es ist der Monden-Elohim, also er ist mit dem Mond verbunden. Und das Bild ist so irgendwie, er spiegelt eben wieder die Weisheit aller sieben Elohim. Die spiegelt er wieder, oder aller sechs, sagen wir es draußen, weil der Spiegel kann sich nicht selber spiegeln. Also das heißt, das ist auch das Interessante, dass er eigentlich am wenigsten beiträgt zu dem Gemeinschaftsbewusstsein, aber er ist es, der es offenbart. Das ist ganz interessant. Also er spiegelt eigentlich die anderen sechs wieder. Sich selbst kann er schwer widerspiegeln, dadurch, dass er sie widerspiegelt, ist er eben gerade der Repräsentant für das Gemeinschaftsbewusstsein, damit in einer gewissen Weise der Vorverkünder des Christus. Auch darüber haben wir gesprochen, weil ja in diesem Gemeinschaftsbewusstsein eben jetzt etwas Höheres hereinkommen kann, nämlich das Christusbewusstsein. Der Christus wirkt durch die Elohim.
Wobei dieses alte von alten Mond in diesen Monden Elohim auch lebt.
Auch drinnen lebt. Ja, auch drinnen lebt. Ganz genau. Auch drinnen lebt. Auch drinnen lebt. Nur das wird bei ihm zunächst einmal nicht tätig. Er ist eigentlich total passiv in Wahrheit. Eigentlich ist er der passivste von allen. Weil er ist rein der Spiegel. Er spiegelt das wieder, was die ganze Gemeinschaft tut. Das heißt, eigentlich die Sechs tun und er ist nur der es jetzt spiegelt und dadurch offenbart und dadurch also sichtbar werden lässt. Und dieser Prozess ist in dem Moment abgeschlossen, als der Mensch geschaffen ist. Also in dem Moment ist das abgeschlossen und in dem Moment fängt diese Spiegelung im Grunde an. Also, und man sieht dadurch, dass erstens einmal schon eine gewisse Trennung dann trotzdem, aber auf der anderen Seite trotz des Gemeinschaftsbewusstseins bei den Elohim entsteht. Also der eine, der Monden-Elohim Jahwe und die sechs anderen, die mit der Sonnensphäre verbunden bleiben. Wenn ihr euch jetzt erinnert an den ersten Schöpfungstag, wo das Bereshit, Bara Elohim, Hashamayim Ve'et Haaretz, also wo Himmel und Erde geschaffen wurden, ist mit Himmel zunächst einmal die ganze Sonnenwelt gemeint. Das heißt, zunächst am Anfang sind alle sieben Elohim mit der Sonnensphäre verbunden und von der wird abgesondert die Erdensphäre. Und die Elohim arbeiten gleichsam von außen schöpferisch hinein in diese Erdensphäre, aber sie sind nicht, stecken nicht drinnen in gewisser Weise. Und sie bedienen sich daher auch, wie soll man sagen, dienstbarer Geister, Gehilfen, die das ausführen. Das sind die sieben Schöpfungstage, die ja in Wahrheit nicht Zeitabschnitte sind, sondern tätige Geister, eben Zeitgeister, also die Achai oder Urengel, die hier in der Bibel Yom genannt werden. Also wenn es heißt Yom Echad, erster Tag, dann ist es der erste der Zeitgeister, der da hauptsächlich wirksam ist. Und am zweiten Tag der zweite und so weiter, hauptsächlich. In Wahrheit sind immer alle sieben tätig, aber einer ist der Vorreiter. Und am siebenten Schöpfungstag ziehen sich also jetzt die Elohim ganz zurück, und da beginnt sich eben jetzt auszubilden diese Trennung, dass der Monden-Elohim, also Jahwe, eben herausgeht und sich mit der Mondensphäre verbindet. Und das heißt, aus der Sonnensphäre herausgeht. Das ist einer der wesentlichen Vorgänge, die sich da in diesem siebenten Schöpfungstag abspielen. Dass da diese Spaltung auftritt. Ein gewisser Gegensatz auch, wenn man will. Und der weise Salomon, genau, der weise Salomon, der spiegelt also jetzt mit den Menschen, der aus dem Gemeinschaftsbewusstsein der Elohim aller sieben entstanden ist. Und diese Weisheit, diese Weisheit, die aus dem Gemeinschaftsbewusstsein entsteht, die wird eben durch Jahwe wieder gespiegelt. Also der spiegelt das wieder. Daher hat Jahwe auch etwas mit dieser Weisheit zu tun. Aber sie ist passiv. Sie ist passiv, weil er selber passiv ist. Es ist im Grunde ein Spiegelbild, diese Weisheit. Das heißt, da steckt zwar die ganze Weisheit des Kosmos drinnen. Also da, weil, wo ist diese Weisheit, wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, wo ist diese Weisheit eigentlich entstanden? Also, was ist diese Weisheit überhaupt? Na, sie ist zum Beispiel auf unterster Ebene spürbar in unseren Naturgesetzen. Dass die Welt eine gewisse Naturordnung hat, zum Beispiel. Da ist es auf unterster Ebene spürbar. Es herrscht nicht das totale Chaos und einmal fliegen die Steine runter, einmal rauf und einmal ist die Schwerkraft groß, einmal klein oder so, sondern es gibt strenge Gesetzmäßigkeiten im Grunde. Strenge Gesetzmäßigkeiten, auch interessant. Das hängt nämlich genau mit diesem Jahwe-Prinzip zusammen. Da ist eine gewisse Unverrückbarkeit drinnen. Das ist eine Weisheit, die nämlich aus der Vergangenheit herauskommt und jetzt auf dem Niveau im Grunde festgehalten wird. Das ist nämlich auch interessant. Diese Weisheit ist nämlich entstanden, diese Weisheit, die auch in der Naturordnung, in den Naturgesetzen drinnen ist, die ist auf dem alten Mond entstanden. Also dem Vorgänger unserer Erde. Der Vorgänger unserer Erde, da war es nämlich am Anfang noch ganz chaotisch. Und zwar chaotisch, namentlich in der Astralwelt. Also wir sprechen ja davon, die Schöpfungsgeschichte überhaupt schildert, was sich in der Astralwelt abspielt, nicht im Äußeren. Also alle diese Schilderungen beziehen sich nicht aufs Äußere, nicht einmal für die Ätherwelt, die dahinter steckt, die schon im Grunde dem übersinnlichen Bereich angehört, sondern sie spielt noch eine Ebene höher in der Seelenwelt, Schöpfungsgeschichte. Und in dieser Seelenwelt, die hat sehr viel zu tun auch mit dem alten Mond. Also diese Seelenwelt ist auf dem alten Mond, also Vorgängerinkarnation unserer Erde, wobei eben da immer der ganze Kosmos rundherum mit dazugehört. Muss man auch noch dazu sagen, also es ist nicht nur betrifft nicht nur unsere Erdkugel, sondern den ganzen Kosmos, der zu unserer Erdkugel dazugehört. Also im Grund würde das bei uns bedeuten, alles, was da im Sternenhimmel draußen ist, gehört da mit dazu. Und das war eben auf dem alten Mond am Anfang noch völlig chaotisch. Das heißt, man hatte astralische, seelische Kräfte, die einfach wild durcheinander gegangen sind, die noch keine wirkliche innere Ordnung hatten. Etwas, was wir heute teilweise noch in den Trieben, in den Begierden drinnen haben, wenn sie von ihrem rechten Platz verrückt werden. Weil, muss man auch dazu sagen, nicht alle Triebe und Begierden sind ja einfach unordentlich, weil das ganze Tier im ganzen Tierreich, die ganze Naturordnung im Tierreich beruht darauf, dass gerade diese Triebe und Begierden und so sehr stark geordnet sind. Also sei es der Fortpflanzungstrieb, der erwacht zu bestimmten Zeiten im Jahr und dann funktioniert es und dann löscht er wieder aus. Und da ist das also, sind Triebe und Begierden im Tierreich bis zu einem gewissen Grad sogar gerade Ausdruck dieser Weisheit, die dahinter steht. Also das, was wir dann äußerlich auch als die Instinkte bezeichnen, die das Ganze leiten. Also bei den Tieren ist es eigentlich nicht wirklich der blinde Trieb, wenn ich es im Großen betrachte. Das einzelne Tier weiß zwar nichts davon, das spürt halt Lust oder Unlust und von dem lässt sich's treiben im Grunde, aber dahinter steht eine große Ordnung, die das einzelne Tier leitet nach diesen Instinkten. Beim Menschen interessanterweise kommt das Ganze durcheinander. Gerade das, was diese weisheitsvolle Naturordnung im Tierreich noch ist, kommt bei Menschen total durcheinander. Also, weil die Weisheit wegbröckelt und es bleibt diese Urkraft, aber der Triebe und Begierden bleibt da irgendwo, aber sie entbehrt bis zu einem gewissen Grad der Lenkung, bis zu einem gewissen Grad. Und wenn man sich das verstärkt vorstellt, entbehrt der Lenkung, dann hat man so eine leise Vorstellung von dem, wie die alte Mondenwelt am Anfang war. Also ein wildes Durcheinanderfluten von solchen Trieb- und Begierdenkräften, die alle nicht aufeinander abgestimmt sind, sondern die daher immer wieder in Widerspruch zueinander kommen und das hat nicht eine wirklich sehr große aufbauende Wirkung. Und die ganze Mondenentwicklung diente dazu, um jetzt diese Astralwelt so zu ordnen, dass sie eben von Weisheit durchzogen wird. Das Endergebnis am Ende, wenn die alte Mondentwicklung fertig ist, dann ist diese ganze Mondenwelt von Weisheit durchzogen. Das heißt, die astralischen Kräfte, die Trieb- und Begierdekräfte, sind in eine große kosmische Ordnung eingebunden und haben eine große Regelmäßigkeit jetzt bekommen dadurch. Und diese Weisheit, die jetzt am Ende herauskommt, wenn man sie sozusagen also aus der kosmischen Perspektive betrachtet, hat jetzt auch etwas, ja, geradezu Leidenschaftsloses. Zwar das einzelne Tier heute, wenn es die Triebe entwickelt, spürt die Leidenschaft und Lust und Unlust und alles Mögliche. Aber die Gesetzmäßigkeit, die darüber waltet, die ist ganz leidenschaftslos. Die geht fast mit mathematischer Strenge vor sich. Ja, nimmt da nicht jetzt wirklich Anteil, ob so und so viele Tiere zugrunde gehen oder nicht. Wenn die Gesamtordnung dabei erhalten bleibt, ist das wunderbar. Das ist einkalkuliert. Also, und zwar eh so, dass es im Großen und Ganzen die geringstmögliche Menge an Leid in der Welt erzeugt wird, aber ganz ohne geht es halt auch nicht. Das sind eben auch Kräfte, die damit eine Rolle spielen und das ist geregelt nach dieser Weisheit. Und diese Weisheit repräsentiert Jahwe, diese Weisheit repräsentiert Salomo als sozusagen unmittelbarer irdischer Vertreter jetzt dieser Jahwe-Weisheit. Also eine wunderbare kosmische Ordnung und der Mensch war zunächst einmal darauf angelegt, überhaupt Ausdruck dieser Ordnung zu sein. Also das darzuleben. Das heißt, wir hätten, wenn nur das wirken würde, Menschen, die mit einer ungeheuren Weisheit durch die Welt gehen, diese Weisheit völlig leidenschaftslos in der Welt vertreten würden, wo also dieses Trieb- und Begierdenchaos, das manchmal auftaucht, das gäbe es alles nicht. Und nur diese Weisheit, da sie das Endergebnis des alten Mondes ist und eigentlich selber nichts Neues mehr hineinbringt, würde nicht genügen, um die Erdenwelt weiterzuentwickeln. Das heißt, man könnte sie auf dem Zustand, wie sie jetzt Ende des 6. Schöpfungstages oder 7. Schöpfungstag, wie auch immer geworden ist, so würde sie halt dann weiter bestehen und dieser Ordnung folgen und es wird im Grunde nichts Neues mehr passieren. Also die Welt wäre fertig, sie wäre sehr friedlich wahrscheinlich, weil alles in Harmonie funktioniert. Also es wird jedenfalls die geringstmögliche Menge an Auseinandersetzungen geben. Und aber keine Entwicklung im Grunde. Also das heißt, in diesem Jahwe-Element liegt nicht die Zukunft in gewisser Weise drinnen, sondern es liegt drinnen die höchste und reifste Frucht der Vergangenheit, wenn man so will. Bitte?
Weisheit.
Weisheit, genau. Weisheit, also namentlich diese Weisheit aus der Mondenzeit.
Und kann das sein, dass es was mit dem indischen Brahman zu tun hat? Das ist das erhaltende Prinzip?
Und es hat eine gewisse Verwandtschaft damit, richtig, ja. Es hat eine gewisse Verwandtschaft damit. Überhaupt alle die Mythen und Überlieferungen aus der vorchristlichen Zeit haben es irgendwo immer mit dem Prinzip, egal aus welchem Kulturkreis man es jetzt nimmt, haben eigentlich immer mit dem zu tun. Und darum ist der Zeitbegriff etwa in den vorchristlichen Kulturen im Grunde immer ein zyklischer, die Wiederkehr des Gleichen im Grunde. Im Grunde läuft die Welt in einem ewigen Zyklus immer wieder gleich ab. Es läuft immer wieder nach demselben Schema und das genügt vollkommen. Das heißt, es ist etwas, was weisheitsvoll in sich zurückkehrt, aber es gibt keine Weiterentwicklung dabei. Das ist der andere Punkt. Also die Weiterentwicklung bedarf noch eines anderen Einschlages. Und dieser Einschlag kommt zunächst einmal dadurch herein, dass Kräfte von dem alten Mond, als diese Weisheit noch nicht voll ausgereift war, sondern also aus einer ein bisschen früheren Entwicklungsstufe des alten Mondes kommen, dass die herübergenommen werden auf die Erde und jetzt auch eine Strömung bewirken, die in die Menschheitsentwicklung hineinkommt. Das heißt, das sind alte Mondenkräfte in gewisser Weise, die aber noch nicht voll ausgereift sind bis zur völligen Harmonie, also bis zu dieser vollen Weisheit, sondern die ein bisschen zumindest darunter stehen, die, wo dann natürlich zu erwarten ist, dass mehr Auseinandersetzungen kommen, Disharmonien entstehen, weil eben diese weisheitsvolle Harmonie fehlt, die etwas zu tun haben mit Leidenschaftlichkeit, mit emotionalen, wenn man so will, aber auf kosmischer Ebene zunächst, also in riesiger Dimension, also nicht eben abgeklärte, ruhige Weisheit, aber da tut sich was noch, da ist was in Veränderung. Und interessanterweise sind genau das die Kräfte zunächst einmal, die überhaupt während der Erdentwicklung erst ermöglichen, dass durch den Menschen jetzt was Neues passiert. Weil die Elohim sind mit ihrer Schöpfung fertig. Am siebten Schöpfungstag sind sie fertig. In dem Moment, wo der Mensch da ist, haben sie ihre Aufgabe erfüllt und eigentlich wäre jetzt die Erde fertig aus ihrer Sicht in gewisser Weise und würde jetzt ewig oder eine Zeit lang zumindest sich so weiter bewegen, aber immer in gleicher Weise. Es würde sich nichts mehr ändern. Also wir hätten den Menschen als Abbild der sieben Elohim und zwar wirklich als Abbild, das auch im Grunde nicht eigenen Willen entwickeln würde. Weil wir würden eben dann folgen der weisen Leitung Jahwes und das ausführen und würden froh darüber sein, weil alles wunderbar harmonisch und weisheitsvoll ist und es gäbe sicher wenig Spannungen in der Welt, aber Entwicklung gäbe es halt auch keine. Also es wäre fertig. Und da kommt jetzt ein ganz anderes Prinzip hinein. Ein Prinzip, das anfängt, diese im Grunde fertige Schöpfungsordnung, die uns von den Elohim übergeben wurde, weiterzuentwickeln, etwas daran zu tun. Namentlich jetzt also hier in der Erdensphäre, die Erdensphäre umzuarbeiten. Die salomonische Weisheit, die dieses Jahwe-Bewusstsein widerspiegelt, die kann das gar nicht. Will es auch im Grunde nicht wirklich, weil was soll man tun? Es ist eh alles harmonisch geordnet. Also im Grunde harmonischer geht's gar nicht mehr. Also es muss was reinkommen. Und jetzt sagt die Tempellegende, dass als wie es hier geschildert wird, als Jahwe Adam geschaffen hat, oder Jahwe in dem Sinn jetzt gemeint als das Gemeinschaftsbewusstsein dieser sieben, zur gleichen Zeit oder etwas vorher sogar, hat einer der anderen Elohim, also einer der anderen sechs Elohim, es wird nicht genau gesagt welcher, das kann man dann einmal irgendwann überlegen, wie das, welcher das sein könnte oder wie. Also es ist jedenfalls nicht der spätere Monden-Elohim, der ist es nicht, also Jahwe ist es nicht. Ein anderer Elohim hat vorher schon Eva geschaffen.
Die war zuerst
da. Die Geschichte wird dann sogar noch komplizierter. Aber
das ist die Templergeschichte.
Das hängt mit der Templergeschichte zusammen. Ja, das hängt mit der
Templergeschichte.
Tempellegende. Tempellegende, ja, aber mit der hängt es auch insofern zusammen, als die Tempellegende da auch einen gewissen Hintergrund hat. Weil die Templer eben ja auch mit dem Tempelbau irgendwo verbunden sind. Also es ist beides irgendwo richtig. Aber also diese Tempellegende sagt, es wurde Eva vorher sogar geschaffen. Und nicht nur das, natürlich eben in der Seelenwelt das Ganze, also nicht äußerlich. Und mit dieser geschaffenen Eva verbindet sich jetzt dieser eine Elohim, der sie zuerst selber geschaffen hat, und zeugt mit ihr Kain. Also, wir kennen die Geschichte von Kain und Abel. Kain entstammt also aus der Verbindung von Eva mit einem dieser Elohim. Das heißt, Kain ist ein unmittelbarer Göttersohn. Ein unmittelbarer, also gezeugt durch einen der Elohim selbst gezeugt. Ich meine, das ist jetzt in der Seelenwelt gezeugt. Also es ist schwierig zu beschreiben. Aber das heißt, er geht unmittelbar hervor aus diesem einen Elohim mit Hilfe Evas. Während dann danach, nachdem also Adam geschaffen ist, verbindet sich Adam auch mit Eva und daraus geht Abel hervor. Also Abel entstammt sozusagen der direkten Linie Jehovas, weil Adam hängt also mit der Jehova-Linie zunächst einmal zusammen. Eva hängt mit dieser anderen Linie zusammen, wo einer dieser anderen Elohim dahinter steckt, mit seinem Einzelbewusstsein. Und Adam hat mit dem Gesamtbewusstsein zu tun. Und die weitere Geschichte kennen wir ja dann mit Kain und Abel und so weiter. Also Kain ist ja immer sozusagen der Böse irgendwie, schaut zumindest so aus, und Abel ist der arme Reine, der geopfert wird, hat was für sich, aber dahinter steckt irgendwo, dass wenn Entwicklung da sein will, muss bis zu einem gewissen Grad auch etwas, vielleicht nicht das Ganze, aber etwas von diesem Jahwe-Bewusstsein, von diesem reinen Weisheitsbewusstsein aufgeopfert werden, getötet werden, abgetötet werden. Das ist ganz wichtig. Wir kommen nicht, also wir können in der Welt im Grunde nichts weiterentwickeln, nichts vorwärts bringen, wenn wir uns nur auf diese alte Weisheit stützen. Dann bleiben wir immer in einer Sphäre schweben, wo nichts mehr weitergeht. Und daher interessant gerade dort, wo Adam und Eva dann beisammen sind, also wo das Ganze jetzt im Gebiet Jahwes abspüttert, kommt dann nämlich die luziferische Versuchung hinein. Das ist auch wieder interessant. Bei dem Kain, Eva und dieser eine Elohim, aus dem also Kain hervorgeht, da spielt sie eigentlich gar nicht die luziferische Versuchung ab. Das ist interessant. Da kommen zwar alte Kräfte heraus, aber trotzdem sind sie gar nicht unter dem unmittelbaren luziferischen Einfluss. Das ist nämlich auch interessant.
Ist das zu erklären?
Naja.
Nein, das ist da und bei dem anderen nicht.
Naja, es hängt damit zu. Das ist eine weite Geschichte. Da muss ich. Warte mal ein bisschen, ich muss da ausholen weiter. Das wird uns nämlich dann noch beschäftigen, bis in die Vorträge hinein, die dann mit der zweiten Schöpfungsgeschichte zu tun haben, wo es in die Paradiesesgeschichte hineingeht, wo sich jetzt das Ganze auf die ätherische Ebene verlegt. Und dort kommt dann ja erst dieser luziferische Einfluss hinein. Dort passiert das erst. Ja. Bleiben wir jetzt einmal dabei, dass zunächst einmal eigentlich diese Linie, die mit Eva, dem einen Elohim und Kain zu tun hat, dass diese Linie im Grund vorbeigeht irgendwie an dem luziferischen Einfluss. Auf der anderen Seite wird Eva selber aber ja dann doch hineingezogen in die Geschichte, indem sie sich nämlich gerade mit Adam verbindet, mit der alten Weisheit. Gerade dort wird dann diese Eva jetzt sehr mächtig hineingezogen in die luziferische Versuchung, weil sie ist es ja, die anfällig ist dafür. Das ist auch wieder interessant. Aber der Kain, der da herausgeht, in gewisser Weise nicht. Jedenfalls nicht diese luziferische Versuchung, die in der Paradieseslegende erzählt wird. Das ist ganz interessant. Man könnte natürlich, wenn man jetzt fast ganz frevelhaft spricht, sagen, dass sie deswegen dran vorbeigeht an dieser luziferischen Versuchung, weil sie von Haus aus eh schon einen leichten Einschlag davon hat. Jetzt wird es noch komplizierter.
Die Eva.
Nämlich warum? Dieser eine Elohim, der also nicht das Gemeinschaftsbewusstsein repräsentiert, der bringt Kräfte mit, die noch aus der alten Mondenwelt stammen, und zwar aus einer Zeit, als die noch nicht fertig war. Das heißt, wo die Weisheit noch nicht ausgereift war. Und was sind die luziferischen Geister? Luziferische Geister sind die, die zurückgeblieben sind bis zu einem gewissen Grad, also nicht das volle Entwicklungsziel erreicht haben, und zwar während der alten Mondenentwicklung. Und das geht im Grunde durch alle Hierarchien durch. Also es gibt luziferische Engel, es gibt luziferische Erzengel, es gibt luziferische Urengel, es gibt luziferische Elohim. Aber die zählen zu den sieben Elohim dazu. Also es sind zugleich auch die Reglerrechten. Aber sie haben als Einzelne so einen gewissen leichten Einschlag des Zurückbleibens. Also man muss das sehr, sehr, sehr vorsichtig. Es ist ein bisschen ein Zurückhalten drinnen in der Vergangenheit, wo diese Trieb- und Begierdenkräfte, diese astralen Kräfte noch nicht vollkommen harmonisiert waren. Etwas davon bringen sie mit. Also das.
Dann ist aber Kain auch davon.
Hat Kain
als Produkt dieser.
Hat auch etwas davon.
Nicht ganz frei.
Ja, ja. Von dem ist er auch nicht frei. Also das heißt, wenn ich vorher sage, sie gehen vorbei an der luziferischen Versuchung, heißt das, sie haben zwar nichts zu tun mit der luziferischen Versuchung, die jetzt im Paradies, in der Ätherwelt stattfindet, also mit Adam und Eva, aber sie bringen auf einer anderen Weise einen sogar noch ursprünglicheren luziferischen Einfluss von Haus aus mit. Aber das ist eben, macht einen Unterschied in gewisser Weise auch. Also es ist auch immer die Frage, wo und wann man diesem luziferischen Einfluss unterlegen ist. Bei dem Kainsgeschlecht ist es eigentlich etwas, was von Haus aus in ihrer Natur drinnen liegt. Bei dem Adamsgeschlecht oder Abel, was dann aus der Linie folgt, liegt es nicht ursprünglich drinnen, sondern da kommt es jetzt als ein neuer Einschlag hinein, der das Ganze aus der Bahn wirft, irgendwo in gewisser Weise. Bei den Kainsöhnen ist es genau die gerade Entwicklungsbahn. Die haben das von Anfang an drinnen. Da gibt es also keinen Bruch in der Entwicklung drinnen. Und daher wirken sie dort auch anders als dort, wo diese luziferische Versuchung im Paradies hineingekommen ist. Weil da ist immer dann der Widerstreit drinnen zwischen den Jahwe-Kräften und den Luzifer-Kräften. Diesen Widerstreit gibt es beim Kain überhaupt nicht. Es hat vielleicht ein bisschen was Luziferisches, aber das ist einfach seine Natur. Und da in ihm kämpft nicht jetzt irgendwo Jahwe-Natur mit diesen luziferischen Kräften, sondern die sind seine eigentliche Natur und Punkt. Er kann höchstens äußerlich jetzt gegenübertreten dieser anderen Strömung, dieser Jahwe-Strömung. Aber eben Adam, Eva, Abel, was diese Linie jetzt geht, hat in sich den Konflikt drinnen, immer zwischen den beiden Kräften, zwischen den luziferischen und den Jahwe-Kräften zunächst einmal. Das also von Haus aus ist da ein gewisser Widerstand drinnen. Also nicht von Haus aus eben, sondern ab dem Moment der Versuchung im Paradies. Ab dem Moment ist ein innerer Zwiespalt da. Im Keinsgeschlecht nicht. Aber sie haben da, bringen von Haus aus eben mit eine gewisse, wie soll ich sagen, Leidenschaftlichkeit, von mir aus auch eine gewisse Triebhaftigkeit der Spur. Aber diese Triebhaftigkeit bedeutet vor allem Tatkraft und bedeutet vor allem den Willen, hier die Erdenwelt umzugestalten. Das ist das ganz Wesentliche. Und die können das auch. Die bringen sich die Kräfte mit, da etwas zu ändern, was auszuprobieren, von mir aus wieder ins Chaos zu stürzen, neu zu ordnen, die Dinge umzugestalten. Und das ist die Ausgangsbasis dieser Tempellegende jetzt. Also Salomon will zwar einen Tempel bauen für Jahwe, also das heißt für dieses Gemeinschaftsbewusstsein, aber er kann es nicht. Er kann es nicht. Und alle, die aus dem Abel-Geschlecht sozusagen kommen irgendwo, also aus dem reinen Jahwe-Geschlecht, wenn man auch will, die können das nicht. Die können nur die Naturordnung so nehmen, wie sie ist, können vielleicht ein Zelt gerade aufbauen oder eine Hütte aus Ästen bauen oder irgend sowas, aber einen gemauerten Tempel, das können sie nicht. Das verstehen sie nicht. Also da was Neues hineinzubringen. Die Kainssöhne, das Kainsgeschlecht, die können das sehr wohl. Die haben sowohl den Willen als die Fähigkeit dazu. Und ich meine, das sagt was sehr Interessantes. Das sagt zum Beispiel, dass also vollendete Weisheit noch nicht genügt, um die Welt zu verändern. Wenn einer ganz weiß ist, im Grunde alles weiß, wie die Welt funktioniert. Und alles durchschaut, wie die Welt funktioniert. Deswegen ist er noch nicht fähig, sie irgendwie zu verändern. Und irgendwie einzugreifen in die Welt.
Es braucht den
Willensimpuls, genau, und der fehlt da drinnen. Eigentlich geht es dann immer so in eine gewisse Beschaulichkeit zurück, die Harmonie der Welt zu schauen und sie von mir aus zu genießen, zu wiederzuspiegeln in sich, im Bewusstsein, aber damit hat sich's auch schon, das ändert die Welt nicht. Also da gehört der Wille, was zu tun, es gehört eine gewisse Leidenschaftlichkeit, es auch zu tun und in Kauf zu nehmen, vielleicht auch, dass einmal was schief geht dabei, wie auch immer, dieses Risiko auf sich nimmt, was auszuprobieren. Das ist also typisch dieses Kainsgeschlecht. Und aus diesem Kainsgeschlecht geht jetzt auch hervor der Tempelbaumeister des Salomonischen Tempels. Also dieser Hiram Abiff, wie er genannt wird, geht daraus hervor, ist also einer dieser Kainssöhne und ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, in einer sehr viel späteren Inkarnation wird das dann der Christian Rosenkreuz. Das heißt, es hat was mit dem Rosenkreuzertum zu tun, mit der Strömung, aus der letztlich auch die Anthroposophie schöpft. Und das heißt, es hat einen starken Zusammenhang mit dem Willen, verändernd in die Welt einzugreifen. Darum heißt es ja so schön auch dann später bei Christian Rosenkreuz die kümische Hochzeit des Christian Rosenkreuz und das heißt nicht die mystische Hochzeit. Die Unio Mystica ist doch so ein stehender Begriff, also das heißt sich im Bewusstsein vereinigen mit dem Geistigen, mit dem großen Geistigen, es zu schauen. Ja, und das war's. Da schwebt man also sozusagen im Himmel, vereinigt sich mit diesen Himmelskräften und solange man das erlebt, schwebt man eben da oben und das war's dann. Die Welt hier verändert man dadurch nicht.
Also,
die kümische Hochzeit heißt, diese geistigen Kräfte herunterholen und da die Welt verändern. Und da was tun. Selbst auf die Gefahr hin, dass nicht gleich alles auf Anhieb funktioniert. Also da wirklich verändernd zu wirken. Und zwar wirklich bis ins Stofflichste hineinzugehen, also bis ins härteste Stoffliche. Also daher ganz bewusst kümische Hochzeit. Verändern bis hier hinein. Äh, natürlich liegt etwas sehr Wesentliches jetzt zwischen dieser Zeit, als Hiram Abiff, der Tempelbaumeister, da bei Salomon den Tempel gebaut hat, und der Zeit, wo er dann später mal viel später in nachchristlicher Zeit als Christian Rosenkreuz kommt. Was liegt da dazwischen?
Christus.
Genau. Genau, und das macht dann einen wesentlichen Unterschied. Weil indem sich jetzt die Christuskraft mit diesen, naja, wenn man so will, leicht luziferischen, leicht chaotischen Kräften aus der Vergangenheit verbindet, die aber sehr leidenschaftlich sind, wenn sich das mit dem Christusprinzip verbindet, dann kommt, wird es eben umgewandelt zur christlichen Liebe. Die hat Leidenschaftlichkeit, Enthusiasmus, die aber jetzt ganz auf die Welt gerichtet ist, sich in Liebe mit der Welt zu verbinden. Während diese ursprüngliche Leidenschaft natürlich immer auch etwas ein bisschen Egoistisches hat. Ich will das erleben und ich will die Welt umgestalten und für mich, weil mir das so gefällt und ich genieße es, die Welt umzugestalten wo also noch gar nicht so die Perspektive auf das Ganze gerichtet ist, weil das fehlt ihnen gerade, den Kainssöhnen zunächst einmal. Also das haben zwar die Jahwe-Söhne, da ist immer das Bewusstsein aufs Ganze gerichtet, aber sie können im Grunde nichts tun. Nichts Neues jedenfalls. Die haben von Haus aus die Verbindung zur ganzen Welt, und da ist nämlich auch das wirkliche Liebesprinzip dann in Wahrheit gar nicht möglich, weil Liebe heißt Streben nach dieser Verbindung mit dem Ganzen. Das heißt, aus einer Position heraus, wo ich sie noch nicht habe in gewisser Weise, beziehungsweise wo ich als Einzelner in meiner Freiheit dastehe und im Grunde in jedem Moment aus meiner Freiheit heraus wieder die Verbindung suchen muss zu dem Ganzen. Wenn ich es aus dem Jahwe-Bewusstsein von Haus aus habe, dann brauche ich nichts suchen, ich bin aber auch nicht selbstständig in Wahrheit als Einzelner, sondern ich bin Teil des Ganzen und bin ein Abziehbild des Ganzen sozusagen. Und
Hab keine Sehnsucht,
brauche es auch nicht, weil mein Bewusstsein ist eh mit allem erfüllt. Nach was soll ich in Wahrheit Sehnsucht haben? Es ist alles da. Die Kainssöhne haben das, aber zunächst einmal in vorchristlicher Zeit hat das einen gewissermaßen egoistischen Charakter. Dass das nicht nur böse zu werten ist, haben wir auch schon oft besprochen, weil wenn es überhaupt den Egoismus nie in der Welt gegeben hätte, dann hätte sich überhaupt nichts gestalten können, weil ich muss was herauslösen aus dem Ganzen, weil sonst habe ich einen Einheitsbrei. Sonst habe ich eine einheitliche Welt, in der es nicht einmal irgendeinen Unterschied gibt. Also da hätte nicht einmal ein Funken einer Schöpfung wirklich passieren können. Dieser Zustand wäre so, da hätte die Gottheit oder wenn man will, die Schöpfung überhaupt am besten sein lassen, weil da kommt nichts raus dabei. Dann sage ich, ich bleibe im Geistigen und werde halt nicht schaffend tätig. Dann entstehen auch keine Unterschiede, keine Differenzen. Aber in dem Moment, wo eine Schöpfung in die Welt gestellt wird, müssen Unterschiede da sein. Eine differenzierte Welt muss entstehen. Und je reicher differenziert sie ist, desto schöner ist im Grunde die Schöpfung, desto reicher ist die Schöpfung. Also Differenzen. Differenzen bedingt Auseinandersetzungen auf der anderen Seite. Aber mit dem Jahwe-Bewusstsein ist es gelungen, diese Differenzen trotzdem zu harmonisieren. Also das ist ein Zustand dann, wo alle Differenzen zwar da sind, aber so gut angeordnet sind, dass das alles harmonisch zusammenpasst. Aber da heißt es nicht dran rühren mehr. Weil wenn ich irgendwo ein Steinchen herausnehme, dann störe ich im Grunde die ganze Ordnung. Weil wenn ich eine perfekte Ordnung habe, die kann ich nicht mehr perfekter machen. Da, wenn ich was verändere, störe ich die Ordnung. Und das heißt, das kann auch nicht das Ziel sein. Vor allem also dieses Liebesprinzip gibt's dann dort auch nicht. Weil es ist alles fertig. Es gibt kein Streben danach. Streben wieder sich zu verbinden mit dem Ganzen. Also das heißt, die Kainssöhne, wenn sie in die Welt hereinwirken, in die Welt hereintreten, beginnen sie zunächst einmal, namentlich in der vorchristlichen Zeit, einen gewissen Egoismus sogar zu entfalten und dadurch neue Differenzen in der Welt zu schaffen, neue Unterschiede zu schaffen, neues, was sagt, das mache jetzt ich und das baue ich und ich baue das so und weiß nicht, von mir aus Turm von Babel oder so, hängt auch etwa damit zusammen. Also viele der Dinge, die dann in der Bibel natürlich im Alten Testament eher negativ geschildert werden, weil das nicht die Jahwe-Linie ist. Und was im Alten Testament geschildert wird, ist zunächst einmal vor allem die Entwicklungslinie, die direkt dieses Jahwe-Bewusstsein widerspiegelt. Und was davon abweicht, ist also zumindest nicht ganz koscher. Also man kann eigentlich überall dort entdecken, wo negativere Sachen geschildert werden, da steckt irgendwo die Kainslinie dahinter. Aber die ist auch eine Notwendigkeit in dem Ganzen drinnen. Aber sie muss eben eine Umwandlung erfahren, dass dieses rein egoistisch, persönlich, leidenschaftliche durch Aufnahme des Christusprinzips zur wirklichen christlichen Liebe sich umwandelt, die verbunden ist mit all dem Enthusiasmus, mit all dem inneren Feuer, das die Kainsöhne ursprünglich hatten, aber das jetzt sich befreit von dem bloßen Egoismus. Das heißt, im Grunde den Egoismus in Wahrheit so ausweitet, dass er die ganze Welt umschließt. Weil was ist, das ist jetzt das größte Paradox. Der Egoismus ist dann schädlich, wenn er zu klein ist. Das heißt, wenn er nur einen Teilbereich der Welt umfasst. Ich sage, das ist meins, das interessiert mich, für das mache ich alles und ihr draußen könnt es verrecken, es geht mir gar nichts an. Ja, im Gegenteil, ich nehme euch was weg, um meine Welt zu bauen. Das heißt, ich baue meine schöne kleine Welt aus meinem Egoismus herum und die draußen kann zugrunde gehen. Wenn ich meine Welt so groß habe wie die ganze Welt, dann gibt's daraus nichts mehr. Dann bin ich ganz Feuer und Flamme für die Welt als Ganzes. Das heißt, der Egoismus umfasst alles und ist damit zugleich der größte Altruismus. Also es ist kein Unterschied, es ist nur eine Frage des Umfangs. Was bis zu einem gewissen Grad heißt, ist was Bedenkenswertes. Der Egoismus ist umso schädlicher, je kleinlicher er ist. Umso schädlicher ist er. Je größere Dimensionen er hat, desto eher lässt sich was für die ganze Welt daraus gewinnen, sogar unter Umständen.
Hat was mit Selbstbewusstsein zu tun. Und das ja. Mit dem Christusprinzip, dass es dazu gekommen ist.
Genau. Da ist jetzt nämlich die Basis dafür, dass das Christusbewusstsein hereinkommt und das verwandelt. Vielleicht ein interessanter Gedanke dazu, was das menschliche Ich betrifft. Wir sagten ja, das menschliche Ich hat seinen Ursprung darin, dass die Elohim, nachdem sie das Schöpfungswerk vollzogen haben, so weit sind, dass sie ihr Ich hinopfern können, ihre Ich-Kraft hinopfern können. Also die Elohim sind so hochentwickelte Wesenheiten, dass das Ich ihr unterstes Wesensglied ist. Also so wie für uns der physische Körper die äußerste Hülle ist und das Ich bei uns gerade der innerste Kern ist, so ist es ganz anders bei den Elohim, da ist das Ich das Äußerste. Und dahinter stecken noch viel, viel höhere Sachen. Also das Ich-Prinzip ist da das Niederste. Am Anfang der Erdentwicklung. Und sie sind dann am siebten Schöpfungstag so weit, dass sie dieses Ich auch nicht mehr brauchen, sondern sie haben was Höheres. Das heißt, das, was wir dann Geist selbst bei uns als Menschen nennen, oder das höhere Selbst, oder wie auch immer, das ist dann bei ihnen das unterste Wesensglied. Aber das Ich opfern sie hin, und aus diesem hingeopferten Ich entsteht der Anstoß, dass wir Menschen unser Ich bekommen. Das sind also sozusagen die Funken, die jetzt in die Welt sprühen, an denen sich unsere eigene Ich-Kraft entzündet. Also das ist sozusagen die Initialzündung. Etwas daraus machen müssen wir dann letztlich eh selber, weil Ich heißt immer, es macht etwas aus sich selbst. Das heißt, es kann nicht mehr als ein Anstoß sein. Also man kann im Grunde gar nicht fragen, naja, wie hat denn jetzt dieses Ich, der Jahwe, der Elohim ausgeschaut, dass sie hingeopfert haben? Wie muss ich denn das beschreiben? Im Grunde ist es in dem Moment, wo es hingeopfert wird, völlig unbeschreiblich, weil es ist dann wirklich nur eine Art Funke, eine Initialzündung. Und die aber die Fähigkeit hat, etwas selbsttätig aus sich selbst zu machen. Das ist so wahnsinnig schwer in Worte zu fassen. Aber es ist darin ein Impuls, der jedenfalls, und da komme ich auf die Dinge zurück, die wir jetzt schon öfters in der letzten Vergangenheit besprochen haben, wo wir hinaufreichen bis auf diesen sogenannten Nirvana-Plan, wo wir wirklich aus dem Nichts heraus etwas Neues herausholen. Also dieser Funke, den uns die Elohim geben, bedeutet nichts anderes, als dass wir die Fähigkeit erlangen, von dort aus dem Nichts heraus zu wirken und was ganz völlig Neues zu tun. Das heißt, das zu tun, oder im winzigst kleinsten das zu tun, was der Christus durch die Elohim getan hat. Bitte versuchen wir uns das zu vergegenwärtigen, was das bedeutet. Solange die Elohim ihr Ich hatten noch, das heißt am 1., 2., 3., 4. Schöpfungstag und so weiter, war dieses Ich noch anders als das menschliche Ich. Es hatte nicht nämlich diese Freiheit, die dem menschlichen Ich möglich ist. Ich sage immer möglich, weil dass das alles schon verwirklicht ist, sind wir noch weit entfernt. Aber das heißt, die Elohim sind zunächst einmal Ausführungsorgan dessen, was als Trinität über ihnen steht. Aber ihr Ich entwickelt sich während der Zeit, und zwar entwickelt es sich nämlich dadurch, dass die Christuskraft jetzt durch die Gemeinschaft der Elohim durchwirkt. Die Christuskraft stammt zwar aus der Trinität, das heißt stammt aus diesem Nirvana-Bereich heraus, aus dem Nichts heraus, weil die Trinität hat die volle Freiheit in ihrem Tun, die Elohim nicht, aber der Christus ist etwas ganz Besonderes. Er ist der in der Trinität, der, wenn er Impulse in Wesenheiten hinuntersendet, die unter ihm stehen, ihnen dabei die Freiheit nicht nimmt. Oder besser gesagt, sie ihnen gibt. Und das heißt, der Christus selber gibt die Möglichkeit, etwas zu tun, aber er lässt die Freiheit, selbst den Willensentschluss zu fassen. Das heißt, er erzwingt keinen Willensentschluss. Während ansonsten bis dato es immer so war, dass letztlich die Trinität bewirkt hat in den unter ihnen stehenden Hierarchien, was in ihrem Sinne war. Also was die Trinität schaffen wollte, hat sie bewirkt durch die Hierarchien, die darunter stehen, und die hatten eigentlich keine Freiheit zu sagen, nein, interessiert mich nicht, sucht da wen anderen, ich habe heute Feierabend. Geht nicht, also sie müssen es tun in gewisser Weise. Das ist zunächst einmal bei den Elohim auch der Fall, aber eben der Christus gibt ihnen immer mehr Freiheit in dem Ich, oder veranlagt, sagen wir es besser so, veranlagt immer mehr Freiheit da drin. Das Spannende für die Elohim ist nur, in dem Moment, wo diese Freiheit jetzt wirklich da ist, opfern sie ihr Ich hin.
Pech gehabt.
Pech gehabt. Das ist also, gerade wenn es fertig ist, dann geben sie es her. Und wir haben es jetzt, diesen Funken. Das heißt, wir haben eigentlich nichts anderes bekommen als diesen Freiheitsfunken. Dieser Freiheitsfunke bedeutet, da ist der unmittelbare Draht zu dem Nichts da oben, zu dem Nirvana, aus dem wir selber so winzig, winzig klein etwas tun können, was sonst im Großen nur die Trinität selber tut. Ohne, dass da irgendwas Zwangsweises dabei wäre.
Das heißt, jeder muss seinen ganz eigenen Weg finden.
Genau, jeder muss seinen ganz eigenen Weg finden. Also dort, sagen wir besser so, dort wo wir das tun, dort schöpfen wir wirklich aus dem Ich heraus. Es ist klar, dass wir noch in Wahrheit 99,9% haben, wo wir nicht noch frei drinnen sind. Und das sind immer wieder einzelne Impulse, die wir wirklich aus dem freien Ich heraus schöpfen im Leben. Das ist noch nicht sehr viel. Also dort ist unser wirkliches Ich tätig. Und dieses Ich, jetzt wird es aber noch spannender. Jetzt wird es noch spannender. Also es ist schon spannend genug, weil es macht schon mal deutlich, also Ich und Ich ist nicht dasselbe. Es kommt sehr darauf an, welche Wesenheit ein Ich hat. Die Engelwesenheiten hatten die Menschheitsstufe durchgemacht, auf dem alten Mond hatten dort auch ein Ich. Auf der alten Sonne waren es die Erzengel, haben dort ihr Ich entwickelt. Und die Urengel haben es auf dem alten Saturn entwickelt. Also alles Ich, Ich, Ich. Aber ganz anderer Charakter, nicht mit dieser Freiheit begabt, die der Mensch prinzipiell haben kann, die ihm zumindest möglich ist. Ob es verwirklicht ist, seine Sache.
Wie kommt Freiheit jetzt nochmal zustande durch diese Aufopferung, oder?
Ja, also es wird vorbereitet dadurch, dass durch die Elohim eben ganz speziell einmal die Christuskraft wirkt. Das heißt, das, was die Trinität eigentlich durch die Elohim schaffen will, wird einmal ganz getragen durch den Christus selber. Und das heißt, die Vatergottheit zieht sich zurück. Der unmittelbare Weltenschöpfer hier bei der Erdentwicklung. Wir sprechen jetzt also von dieser Erdentwicklung. Der Demiurg, wie es so schön auch heißt in manchen Schöpfungsgeschichten, also wenn man das griechische Wort nimmt, der Weltenbaumeister. Weltenbaumeister, Tempelbau. Ne? Ist der Christus selber. Sonst war es eigentlich immer die ganze Trinität, und zwar sehr vorherrschend das Vaterprinzip sogar dahinter. Jetzt ist es das Christusprinzip, das vorherrscht. Und das Christusprinzip besteht eben darin, dass es immer mehr diese Freiheit ermöglicht, immer mehr auf das hinzielt. Weil der Kern des Christusprinzips eigentlich ist, diese christliche Liebe zu entwickeln. Das heißt, aus der Freiheit heraus die Verbindung zum Ganzen zu suchen. Das hängt nämlich mit dem Liebesprinzip zusammen. Das heißt, Freiheit und Liebe im christlichen Sinn sind zwei Seiten desselben. Das eine ist ohne dem anderen nicht möglich. Das heißt, ich kann dort sagen, wo ich wirklich aus der Freiheit heraus handle, handle ich zugleich auch aus christlicher Liebe. Es geht gar nicht anders. Es geht gar nicht anders. Ich meine, wir können 100.000 andere Impulse machen, die sie dann da querschieben und da querlegen, und egoistische Impulse, alles Mögliche. Das heißt, wenn ich sage, ich will das so haben, heißt das ja noch nicht, dass das ein Impuls aus der Freiheit heraus ist. Dann ist es vielleicht gerade aus der Begierde heraus oder sonst was, also aus den alten Kräften heraus. Also nicht alles, was die Menschen Freiheit nennen, ist wirkliche Freiheit in dem Sinn. Da muss man sehr fein unterscheiden. Wirkliche Freiheit heißt, aus dem Nichts, aus dem Nirvana-Plan etwas herauszuholen.
Ganz Neues.
Ganz Neues herauszuholen. Und nur dort ist die wirkliche Freiheit verwirklicht. Und indem das hereinkommt, ist es aber zugleich christliche Liebe. Das sind zwei Seiten desselben. Und damit ist zugleich aber auch garantiert, dass es sich harmonisch einfügt in das Ganze. Das heißt, der Impuls aus der Freiheit heraus hat immer das Ganze im Auge. Weil ein schöpferischer Impuls, der aus dem Nichts herauskommt, kann gar nicht anders sein, als dass er das Ganze überschaut, weil das Ganze ist von dort herausgekommen. Also das geht aus dem ganzen Überblick heraus. Es fügt zwar was Neues ein, aber etwas, was sich von Haus aus harmonisch in das Ganze hineinstellt. Irgendwo. Harmonisch heißt bitte nicht, dass es nicht vielleicht trotzdem mit äußeren Kämpfen oder was vorgehen kann, weil es kann ja sehr wohl sein, dass Dinge, die falsch hier in der Welt sind, die negativ sind, dass die erst zersplittern müssen. Also, und da kann es einmal heftiger auch hergehen. Das ist also nicht gegen die christliche Liebe deswegen. Nachs, aber es heißt jetzt nicht, alle werden Brüder ja schon und alles ist harmonisch, alles ist friedlich und ich stelle den Impuls herein und morgen ist der Weltfriede da. Also so funktioniert es halt nicht. Es gibt sicher Zwischenphasen, wo Altes zerbrechen muss, wo bis zu einem gewissen Grad dadurch auch Leid in der Welt geschieht. Eben Leid, das aber in Wahrheit daraus resultiert, dass früher Fehler gemacht wurden. Das ist nur die karmische Folge dessen in Wahrheit. Und das muss berichtigt werden und das ist schmerzhaft. Aber es ist ein Weg, der dann zu einem harmonischeren Ganzen letztlich führt. Das ist das, was Rudolf Steiner halt auf philosophischer Ebene ausgedrückt hat in seiner Philosophie der Freiheit, wo er spricht von der moralischen Intuition zum Beispiel. Und wo er sagt, ein Impuls, der aus der Freiheit herauskommt, der kann nur so sein, dass er sich mit den freien Impulsen aller anderen Menschen verträgt. Weil sie aus derselben Quelle schöpfen. Zwar jeder sein eigenes, aber es passt von Haus aus zusammen. Es kann gar nicht anders sein, weil es aus dem Ganzen heraus schöpft immer wieder. Und ich meine, es kann natürlich eben in Konflikt kommen mit all den widerstrebenden Kräften und muss es auch. Also wenn es mit Michaels Prinzip verbindet, dann ist oft sehr stark, also das Niederkämpfen der schlechten Kräfte drinnen. Also durch die Phase muss man sicher durch.
Verbindest du dich mit dem Michael-Prinzip?
Ja, also richtig, also der Weg zum Christus oder mit dem Christus führt eben immer über Michael auch. Also Michael ist der mit dem Schwert vorangeht sozusagen, also mit dem geistigen Schwert, das muss ich jetzt nicht alles sagen.
Mit blauem Schutzmantel.
Ja, genau. 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 Also dieses Umwandeln eben jetzt der alten, begierdenhaften, egoistischen Mondenkräfte in die christliche Liebe. Das ist also der Schritt, der passiert mit der Zeitenwende, wozu die Voraussetzung ist, dass sich der Christus auf Erden inkarniert hat. Also damit, weil dass sich der Christus auf Erden inkarniert hat, heißt nichts anderes, als dass die Gesamtentwicklung jetzt so weit gediehen ist, dass diese Christuskraft wirklich in einen einzelnen Menschen einziehen kann. Das heißt, der namentlich der physische Leib, auch der ätherische Leib, aber insbesondere der physische Leib des Menschen ist so weit, dass er diese Kraft überhaupt aufnehmen kann. Weil das ist die Voraussetzung, wieder diese Freiheit wirklich bis da herunterzutragen. Sonst bleibt es irgendwo auf einer Ebene höher, aber nicht hier auf Erden. Und das braucht eine lange Entwicklung und es braucht namentlich eben die Vorarbeit durch diese Kains-Söhne. Denn jetzt haben wir davon gesprochen, es geht um den Tempelbau, um den salomonischen Tempel. Und der wurde auch tatsächlich gebaut, auch äußerlich, also den gab es auch wirklich. Aber trotzdem ist er zugleich nur ein Bild für ganz etwas anderes. Denn der Tempel steht wofür? Für den Tempel des Leibes, des physischen Leibes letztlich. Das heißt, der Tempelbau ist so eine Art wie ein großes symbolisches oder auch wirksames Vorbild, das gestaltend auf den physischen Leib namentlich einwirkt. Das hatte bis zu einem gewissen Grad die Architektur überhaupt immer. Es ist jetzt nicht mehr die Bedeutung so oder in einer anderen Weise, aber wenn man denkt, diese ägyptischen Pyramiden und das alles, also diese gewaltigen Bauwerke, die da ab der ägyptischen Zeit zumindest auftreten, das hat gewaltige Folgen darauf, wie sich der physische Leib des Menschen weiterentwickelt. Das heißt, wenn man in dieser architektonischen Umgebung lebt, dann prägt das der Seele Kräfte ein, die bei der nächsten Inkarnation, es geht natürlich nicht in der Inkarnation jetzt, weil da kann ich den physischen Leib nicht mehr sehr viel verändern. Ich meine, heute macht man Lifting oder sowas, aber das ist auch nichts Gutes. Nein, war ein Scherz. Es prägen sich der Seele Kräfte ein, die sich dann bei der nächsten Inkarnation schon einen ganz anderen physischen Leib baut, als in der vorigen. Das ist das Wesentliche.
Man sollte unter einer Pyramide meditieren, einer selbstgebauten.
Ja, hat was für sich, also hat was für sich, weil die Pyramide hat ja dieses, dass also geistige Kräfte von oben herunterkommen, und man muss dann überlegen, wie man sowas auch weiterentwickeln kann, weil wir können natürlich jetzt nicht bei der ägyptischen Zeit stehen bleiben, weil wir heute schon wieder einen ganz anderen Körper brauchen. Und weil, wenn wir schon bei dem Thema sind, welche Aufgabe hatte namentlich die ägyptische Kultur? Sie hatte vorzubereiten einen Körper, der ja im Grunde dichter, materieller wird in der nächsten Inkarnation.
Egoistisch.
Ja, das heißt, es werden gewisse Egoismuskräfte aufgebaut in Wahrheit. Aber zu dem Zweck, um wirklich ein stärkeres Bewusstsein für die einzelne irdische Persönlichkeit zu erzeugen. Und das ist aber eine Voraussetzung dafür, dass das Ich sich wirklich hier ganz bewusst werden kann. Weil es darf nicht im Kollektivbewusstsein bleiben. In der ägyptischen Zeit selber gab es im Wesentlichen noch ein sehr starkes Kollektivbewusstsein. Es gibt im althebräischen Volk im Grunde noch ein sehr starkes kollektives Bewusstsein. Da geht es immer um das Volk Jahwes, das auserwählte Volk. Nicht um den einzelnen Menschen im Grunde, sondern um das Volk, das auserwählt ist, unter allen anderen Völkern. Und
aber jetzt, wenn wir hier leben, sind wir überall im kollektiven Bewusstsein. Man muss nur in eine bestimmte Gruppe gehen und dann woanders hin und dann wieder woanders.
Natürlich, natürlich. Also es wird auch sehr, sehr lange noch dauern, also sehr, sehr lange, es wird also jedenfalls noch einige Zeit dauern, bis wirklich ein Gemeinschaftsbewusstsein aus der Freiheit heraus entsteht. Das wird die Zukunft sein. Also es gibt heute noch sehr viele sozusagen Zwangsgemeinschaften, ob man jetzt hineingeboren ist oder ob man beruflich hineingestellt ist. Man sagt zwar, ja, man wählt sich seinen Beruf, aber wie frei ist das wirklich alles? Also irgendwo steckt man dann in einer solchen Struktur drinnen und muss also dieses Bewusstsein mittragen irgendwo bis zu einem gewissen Grad. Und das wird noch sehr dauern, bis wirklich völlig aus der Freiheit heraus eine Gemeinschaft entsteht, die zwar ein Gemeinschaftsbewusstsein entwickelt, dadurch höhere Kräfte hereinholen kann als jeder Einzelne und trotzdem die Freiheit des einzelnen Menschen dabei vollkommen gewahrt bleibt. Das, ja, ich meine, das dafür sollten die Anthroposophen das Musterbeispiel sein. Wir sollten das eigentlich vorleben. Ich meine, wie weit das in der Vergangenheit geglückt ist, ist ein anderes Kapitel, aber also Steiner hat da oft auch mit seinen Anthroposophen ein bisschen gehadert, weil das halt auch nicht so wirklich immer hundertprozentig funktioniert hat.
Alle Menschen, ne?
Ja.
Das steckt so viel,
ja.
Wir sind
heute
so weit.
Also sagen wir so, hoffen wir, dass wir ein Schritterl oder Zehenlänge weiterkommen. Immerhin. Nein, das wäre schon was, das wäre schon viel. Man muss bescheiden sein, aber dort muss es hinwachsen. Und in so einer Gemeinschaft kann es dann natürlich auch kein Dogmatismus oder irgend so etwas geben, sondern jeder muss selbst die Verantwortung entwickeln, dass er aus der Freiheit was hereinholt. Mit Hilfe der Gemeinschaft kann er sogar Größeres hereinholen, weil es ist dann immer irgendwo einer, der es einmal in die Welt hineinstellt. Einmal der, vielleicht einmal der, einmal ein anderer. Einer spricht es dann aus. Aber dass er es überhaupt aussprechen kann, liegt an der Gemeinschaft. Wenn er da daheim nur im Kämmerchen sitzen tät, würde es nicht kommen.
Und was macht derjenige, wenn der Dogmatismus so groß ist? Kann er das dann machen und muss er abwarten oder im Stillen reinlegen?
Ja. Ich meine, da tritt jetzt das Problem auf, dass dazwischen halt diese michaelische Ebene auch ist, wo man dann unter Umständen auch kämpfen muss mit Dogmatismen und so. Und
Soll man nicht dem ausweichen, sondern
eben nicht jedenfalls nicht zu 100% und mit aller Notwendigkeit. Ich meine, wenn es eine Möglichkeit gibt, es irgendwie ohne Kampf zu lösen, zu wissen, gut, die können jetzt noch nicht anders und schauen wir, ob man ihnen irgendwo einen Raum geben kann, wo es zumindest nicht schädlich ist, wo die einmal damit fertig werden. Man muss ja immer aufpassen, das ist ein Impuls, der in die Welt hineinwirken soll und dann soll nicht unbedingt das Falsche in die Welt hineinwirken. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Gesellschaft dann habe, wo 80% Dogmatismus hinausstrahlt und nur ein kleiner Rest wirklich aus dem eigentlichen Impuls kommt, dann ist das natürlich schlecht und man muss irgendwo schauen, dass man das Gleichgewicht verschiebt. Aber da ist sicher der wichtigste Punkt einmal, überhaupt Impulse hereinzubringen. Weil der Dogmatismus ist ja nur deswegen da, weil da keine wirklich fruchtbaren Impulse hereinkommen. Also sagt man, ich nehme wie altes Jahwebewusstsein, was altes, so ist es, so steht es zumindest bei Steiner drinnen. Wenn man es verstanden hat, ist noch ein anderes Kapitel, aber jedenfalls so wird es weitergegeben und da darf man jetzt nicht rütteln dran und wendet es dann unter Umständen dort an, auch wo es überhaupt nicht hinpasst. Also ich bin schon dafür, dass man an dem Wortlaut Steiners nicht rütteln soll. Das ist ein ganz großer Blödsinn. Aber es soll ihm nicht hindern zu sagen, na, aber da hat er noch nichts gesagt, da ist eine Lücke dazwischen, weil er hat eh so viel gemacht, aber die ganze Welt ist noch 10-mal reicher. Ich meine, was er getan hat, ist uns überall, wo es nur geht, Orientierungspunkte zu setzen. Aber dazwischen gibt es halt auch noch sehr viel zu tun. Und da muss man den Mut haben, dort hineinzugehen und dort also auch versuchen, ganz klein halt was hereinzuholen. Ich meine, wir haben es ja da viel leichter, weil wir diese Orientierungspunkte haben. Ich meine, er hat im Grunde ein großes offenes Feld gehabt und null Orientierung. Also das heißt, wir können immer wieder an den Aussagen Steiners auch prüfen, ob wir uns da jetzt irgendwo verrennen oder ob das irgendwo sich einfügen lässt oder ob das irgendwie Hand und Fuß hat. Also man hat da ein sehr gutes Werkzeug. Und gerade dann, wenn ich diese Meilensteine nicht alle Augenblick irgendwo versetze, weil ich sage, ah ja, der Rassismus, na was war der Rassismus oder Rasse, das ist ungut, streichen wir raus. Na was tue ich damit, ich versetze die ganzen Meilensteine irgendwo und nachher kenne ich mich nicht mehr aus. Ich muss wissen, heute würde ich das so nicht mehr sagen, ich selber, und Steiner würde es sicher auch nicht so sagen, weil Steiner hat immer alles wieder anders gesagt, er hat immer für das Publikum gesprochen, das gerade vor ihm sitzt. Und für das passt das und für seine Zeit. Und wenn er heute vor einem anderen Publikum in einer anderen Zeit sprechen würde, würde er alles unter Garantie anders sagen. Aber das ist nicht in unseren Möglichkeiten, das jetzt zu übersetzen in unserer Zeit. Also das heißt, lassen wir es bitte so, wie es damals war. Und sagen wir dazu, heute müsste man es anders sagen, aber das ist der Originalwortlaut. Und wir können nur sagen, wie es damals gemeint war. Ich meine, heute interpretieren wir es halt anders, die meisten Menschen, weil das Wort Rasse einfach einen anderen Hintergrund heute bekommt, einen anderen Einschlag bekommt. Also, weil wenn man genau schaut, ist doch die Anthroposophie, also da braucht man gar nicht genau schauen, nicht das absolute Gegenteil von Rassismus oder irgendwas. Also es baut absolut auf das Ich, auf das freie Individuum auf, überall. Und alles andere ist zweiterrangig oder höchstens ein Störfaktor. Also das heißt, es geht überall darum, die Individualität zu entwickeln. Aber
Tempelbau.
Tempelbau heißt also Bau des menschlichen Leibes in Wahrheit. Und Architektur als etwas, was die Seele so prägt, dass sie in der nächsten Inkarnation bereits einen etwas anderen physischen Leib bekommt. Das ist nicht gleich sicher an den Äußerlichkeiten deutlich zu bemerken, es liegt also mehr an den Feinheiten. Und diese Feinheiten bewirken eben dann, dass das Geistige noch mehr seine Freiheit entfalten kann. Und die Aufgabe der ägyptischen Kultur war zunächst einmal im Grunde den Menschen dichter, materieller, wenn man so will, egoistischer zu machen, ihm aber dadurch die Möglichkeit zu geben, sich seiner irdischen Persönlichkeit ganz wach bewusst zu werden und sich herauszulösen aus dem Kollektiv. Dazu ist auch der Egoismus notwendig. Egoismus heißt, die ganze Gruppe interessiert mich nicht, die können mich gern haben, ich will das so. Das Ich, was er sagt, Ich, ist aber eigentlich das Ego in Wahrheit. Also ist noch nicht das freie Ich, sondern ist also das Ego, das sich absondern will und halt seine Eigenart ausleben will. Das heißt, das war notwendig, dass dieser Impuls gekommen ist. Dieser Impuls war notwendig, dass sich überhaupt das große Christus-Ich in einem Menschen verkörpern konnte. Dazu war diese Vorbereitung notwendig. Nicht, dass jetzt in dem Jesus von Nazareth gerade der Egoismus so stark war, aber sein physischer Leib ist eine Folge dieser Entwicklung bis zu einem gewissen Grad. Das ist jetzt wieder ein ganz eigenes Thema. Ihr kennt die Geschichte mit dem salomonischen und nathanischen Jesusknaben und was da alles. Nein, es ist eine weite Geschichte, da will ich jetzt nicht abschweifen dorthin. Aber jedenfalls musste da ein ganz spezielles physisches Gefäß, wenn man so will, vorbereitet werden, das überhaupt aufnehmen kann, diese Christuskraft. Ich meine, man muss sich vorstellen, die Schöpferkraft, die hinter unserer ganzen Erdenwelt steht, also Erdenwelt inklusive dem zugehörigen Kosmos, also nicht einmal nur unsere Erdkugel, sondern mit allem drum und dran, die soll in einen Menschen einziehen. Das ist ja im Grunde unvorstellbar. Also eine Kraft, die Welten schafft und umschafft und dahinter steckt, soll sich da in sowas wunzig Kleines zurückziehen irgendwo. Und zumindest eben über diese 3 Jahre, während dieser Christusgeist, dieses Christusbewusstsein in diesem Menschen Jesus von Nazareth lebte. Denn für 3 Jahre gilt das ja nur. Also die Geschichte mit Bethlehem und so, ist ja noch nicht die eigentliche Christusgeburt, sondern da wird das erst vorbereitet. Der Christus kommt erst herein bei der Jordantaufe. Das ist also im 30. Lebensjahr des Jesus von Nazareth, etwa im 30. Lebensjahr. Und geht dann eben bis zum 33. Lebensjahr, also bis zum Mysterium von Golgatha dann. Und da sagt der Steiner dann auch sehr deutlich, dass da zwangsläufig so und so der Tod dieses Jesus von Nazareth erfolgen hätte müssen, weil einfach die Christuskraft so stark arbeitet in diesem Leibesgefäß, dass es dann einfach zersprengt worden wäre. Das heißt, in dem Moment, wo der Christus auf die Kreuzigung zugeht, also da das Karfreitagsgeschehen, das Ganze von Gründonnerstag auf Karfreitag, heißt das im Grunde da der physische Leib dieses Jesus von Nazareth, in dem der Christus wirklich vollkommen inkarniert ist, das heißt wirklich das ganze Physische durchzieht. Da ist diese Christuskraft bereits so weit, dass das physische Gefäß droht zu zerspringen. Steiner schildert es ja so deutlich, diese Geschichte im Garten Gethsemane, mit dem berühmten Herr, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen und so weiter. Und wo deutlich steht, also und Jesus schwitzte Blut und so weiter. Da steckt eine gewisse Realität dahinter und das sind aber Symptome, die eigentlich nur dort auftreten, also wenn schon wirklich Blut durch die Stirne sickert, die also höchstens kurz vor dem Tode auftreten. Also das sind Anzeichen, wo also schon der physische Leib eigentlich am Zerbrechen ist. Also wenn wirklich Blut durch die Adern schon hinaus sickert und durchtritt, also dieser Todesschweiß, dieser Blutschweiß, der auftritt, ist schon ein typisches Zeichen, dass also der Körper eigentlich nicht mehr will und nicht mehr kann zu dem Zeitpunkt. Das heißt also, der Tod wäre in jedem Fall eingetreten. Das ist auch ganz klar, so eine gewaltige geistige Kraft lässt sich einfach nicht lange in so ein enges physisches Gefäß einsperren, weil die Natur des Geistes, des schöpferischen Geistes ist gestalten, umgestalten, auflösen, neu machen und ein physischer Gegenstand, ich sage jetzt bewusst Gegenstand, so ein physischer Klotz wie unser physischer Leib, der widersetzt sich ja im Grunde der Umgestaltung. Das, wenn das wenigstens irgendeine Plastilinmasse wäre, die könnte man noch kneten, aber so einen physischen Leib kann man nicht mehr sehr stark umgestalten, so einen physisch-stofflichen Leib zumindest, in dem wir halt leben. Also das Wunder ist überhaupt, dass das 3 Jahre möglich war, dass diese gewaltige Kraft wirklich darinnen lebt und der Körper das aushält. Also das heißt, dieser Körper musste ganz besonders vorbereitet sein. Und dazu ist eben einer der Schritte gewesen, auch diese ägyptische Kultur, die das vorbereitet hat. Die hat einen Beitrag dazu geliefert und es war darum auch ganz wichtig, dass das hebräische Volk, aus dem ja dann der Jesus von Nazareth herausgewachsen ist, dass das ja auch in Ägypten war. Die Geschichte mit Moses und so und dann Auszug aus Ägypten und so und Moses selber war ja hoher Eingeweihter in Ägypten und stand in diesen ägyptischen Diensten an ganz herausragender Stelle. Und im Übrigen auch sehr in Zusammenhang mit diesen Geheimnissen des physischen Leibes, das wird in der Bibel etwa angedeutet, damit das ja dieser Moses ausgesetzt wird in dem berühmten Weidenkörbchen. Und da den Nil hinuntertreibt. Dieses Weidenkörbchen ist nämlich auch nichts anderes als ein Bild für den physischen Leib und für die Geheimnisse des physischen Leibes, mit denen sich eben Moses auch sehr beschäftigt hat und darum auch dann die Schöpfungsgeschichte niederschreiben konnte. Weil da geht es ja auch letztlich darum, vorzubereiten, den Bau des physischen Leibes des Menschen letztlich. Weil es wird hier zwar jetzt im Sechstagewerk geschildert, erst auf der astralischen Ebene, aber das ist die Vorbereitung dafür, dass dann zweite Schöpfungsgeschichte, Paradiesesgeschichte, der Ätherleib entsprechend ausgebildet werden kann. Am Ende dieser Paradiesesgeschichte, im Grunde dann, wenn die Vertreibung schon passiert aus dem Paradies, dann ist der physische Körper soweit. Und dann werden wir rausgeschmissen und dann stehen wir auf Erden mit unserem physischen Leib. Aber dazu ist diese ganze Vorbereitung dazu da und in diese Geheimnisse war Moses durchaus eingeweiht. Das konnte er schauen. Und dann konnte er ihm schauen, wie das so schrittweise zustande gekommen ist. Das ist in den ersten Büchern, im ersten Buch der Bibel in der Genesis eben genau verzeichnet drinnen. Aber immer im Sinne dieser Jahwe-Perspektive, also dieser reinen Strömung, nicht aus der Perspektive der Kainsöhne. Aus der Perspektive der Kainsöhne schaut die Geschichte immer ein bisschen anders aus. Aber die gehört auch notwendig dazu. Und eben bei Moses ist daher aber die Kainsgeschichte, das ist immer was Negatives bis zu einem gewissen Grad. Also es wird dort immer irgendwo negativ dargestellt. Aber das ist das, was eben wirklich den Impuls aber bis zu Christian Rosenkreuz herunterbringt auf der anderen Seite, also die Kainsgeschichte. Ja, das ist einmal so der Einstieg in die Tempellegende. Das ist einmal der Einstieg. Und ich würde sagen, da machen wir jetzt einmal Station. Ich glaube, das ist eher ganz ein schöner Brocken fürs Erste gewesen. Vor allem, weil es wirklich bedeutsame Sachen sind. Also für unser Verständnis der ganzen Weltentwicklung, für unser Selbstverständnis letztlich von sehr großer Bedeutung ist, weil wir mit all diesen Impulsen umgehen lernen müssen. Wir brauchen etwas von diesem Jahwe-Impuls, also etwas von dieser harmonischen Weisheit, die vollendet ist, aber auf der anderen Seite nicht zukunftsträchtig ist. Aber wir brauchen sie als gewaltige Stütze, weil ich kann nicht immer sagen, alles, was schon Weisheit soll, fertig schmeiße ich weggefangen von vorne an, so stark sind wir noch lang nicht, dass man also komplett bei Null beginnen, also wir haben im Grunde so einen riesigen Pinkel Altes, das uns trägt, und da oben ein kleines Punkterl, das wir neu machen. Also eine andere Chance haben wir zunächst gar nicht. Wir können jetzt sagen, das große Ding weg damit und ja, dann sind wir im Nichts, aber dort bleiben wir dann ziemlich. Also wir würden das alleine nicht schaffen. Also wir müssen aufbauen auf dieser alten Weisheit. Das ist das eine, wir brauchen aber andererseits diese Keinskräfte. Und wir müssen aber schaffen, zugleich als heutiger moderner Mensch, das heißt als Mensch der nachchristlichen Zeit, den Übergang zu schaffen von diesem alten, begierdenhaft leidenschaftlichen Element zur christlichen Liebe, die nicht des Feuers mangelt, das darin ist, aber die den Egoismus daraus verbannt hat oder ihn zumindest so groß wie die Welt gemacht hat, wie wir das gesagt haben. Also das ist gleichbedeutend. Also im Grunde heißt den Egoismus verbannen, nicht den irgendwo verschwinden zu lassen, sondern nur auf die ganze Welt auszudehnen. Nur.
Ich will für die ganze Welt.
Genau, ja. Genau. Genau. Man muss dann immer nur aufpassen, dann willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Das ist halt dann die falsche, da ist dann aus dem Begierden haften. Das heißt also wirklich der Weg hin zu diesen freien geistigen Gemeinschaften, wo jeder Impulse hineinbringt, die sich an sich miteinander vertragen, weil sie alle aus der Freiheit geschöpft sind und alle aus der gemeinsamen gleichen Quelle kommen. Und daher also schon von Haus aus diese Harmonie mitbringen, das geht dann gar nicht anders. Aber das ist ein weiter Weg, also wir müssen auch unterscheiden lernen in uns, woher kommt dieser Impuls. Oder ist es überhaupt der luziferische Impuls, der dann in der Paradieseszeit mit der luziferischen Verführung reingekommen ist, der also diese reine Jahwe-Weisheit stört. Das ist ein anderer Impuls als der Kainz-Impuls. Das ist sozusagen der ursprünglichere luziferische Impuls, wenn man will, aber eben ganz anders geartet. Und oder ist es jetzt schon wirklich der Christus-Impuls? Ist es also wirklich schon die christliche Liebe? Also im Grunde bei jeder Entscheidung, bei jeder Tat, die wir setzen, haben wir alle diese Möglichkeiten irgendwo drinnen. Und da die selbst, ja, da die Selbsterkenntnis einmal schon zu üben, zu lernen, woher kommt der Impuls jetzt wirklich? Ist er aus der Freiheit heraus, das heißt schon wirklich aus der christlichen Liebe? Ist er aus dem alten Kain-Impuls? Ist er aus dem luziferisch verfärbten Jahwe-Impuls heraus? Ist er aus dem reinen Jahwe-Impuls? Und alle sind sehr, sehr mächtig und sehr, sehr beeindruckend. Das sind alles sehr beeindruckende Kräfte. Ich meine, ein Merkzeichen dessen, was wirklich aus der Freiheit kommt, ist mit Sicherheit das, dass es am Anfang gar nicht beeindruckend ist. Das ist immer das Kleinste und Unscheinbarste. Weil einfach, was wir bis jetzt einmal hineinbringen können, ist zunächst einmal wirklich was ganz was Winziges. Also wenn da schon gewaltige Weltenkräfte da aufleuchten oder was, dann ist sicher nicht von uns. Da kann man sicher sein. Dann sind es entweder die alten Jahwe-Kräfte, die luziferisch verführten Jahwe-Kräfte, oder es sind die alten Kainz-Impulse, die noch nicht diese christliche Verwandlung durchgemacht haben. Die sind alle viel spektakulärer. Was durch unser Ich wirklich in Freiheit hereinkommt, ist sicher noch das Kleinste. Es ist aber das Einzige, das zukunftsträchtig ist. Alles andere sind Vergangenheitsimpulse, entwickelt entweder nichts weiter oder zerstört das Alte sogar.
Du hast immer gesagt, Christus Bewusstsein wirkt auf uns von der Sonne. Hängt das mit dem selber
irgendwie? Es hängt damit zusammen. Und es hängt damit zusammen, diese Kainz-Strömung, diese Strömung, die dann von Christian Rosenkreuz als spätere Inkarnation dieses Tempelbaumeisters weitergetragen wird, dass sich gerade die sehr stark mit dem Christusimpuls verbindet, das heißt mit den sechs Sonnen Elohim letztlich. Und weniger mit dem Yahweh Elohim, der also diese vollständige, aber vergangene Weisheit widerspiegelt. Was wie gesagt nicht heißt, dass man jetzt das alles, was aus den Jahwe-Kräften kommt, sagt, das ist schlecht, das Vergangenheit brauchen wir nicht. Wir brauchen es sehr wohl. Aber wir müssen uns auf der anderen Seite bewusst sein, da kommt nicht das Neue herein. Sondern das ist die Stütze, die uns hilft, das Neue zu entwickeln. Aber der neue Impuls selber kommt aus einer anderen Quelle. Und der Christusimpuls geht eigentlich mit der. Er geht mehr mit der, eigentlich mit der Keinsströmung und nicht mit der Abelströmung. Das ist auch eine Sache, da werden viele Theologen aufheulen dabei. Das passt so wieder einmal gar nicht ins Bild hinein. Mhm. Nicht wahr? Der ganze Christusimpuls, dass er auf die Erde getragen wird und hier fruchtbar wird, ist vor allem einmal den Taten der Kainsöhne zu verdanken. Ohne die hätte der Christusimpuls nicht hereinkommen können. Dann wäre es bloß immer Spiegelung der Christuskräfte gewesen, die von der Sonne wirken. Und der Fortschritt besteht aber darin, diese Christuskräfte, dass die wirklich auf die Erde kommen. Weil der Christus ist von der Sonne auf die Erde gekommen. Die 6 Sonnen Elohim sind noch immer dort. Aber der Christus selber, der eigentlich durch sie gewirkt hat, ist auf die Erde herabgestiegen und hat sich mit der Erdensphäre verbunden. Das heißt, wir haben jetzt einen Zustand, wo wir die 6 Elohim auf der Sonne haben. Wir haben den einen Monden Elohim, Jahwe, und wir haben den Christus mit der Erde verbunden. Also das, da hat sich Gewaltiges verschoben. Am Anfang unserer Erdentwicklung sind alle 7 Elohim mit der Sonne verbunden. Also gleich wie sich das getrennt hat, Erdenwelt, Sonnenwelt, bleiben einmal alle 7 mit der Sonne verbunden. Die Erdenwelt ist frei von ihnen. Ist also ein ganz finsterer Bereich daher im Grunde, also auch aus geistiger Sicht oder gerade aus geistiger Sicht gesehen. So, dann läuft diese ganze Entwicklung durch die 7 Schöpfungstage ab. Mit dem 6. Schöpfungstag im Übergang zum 7. sind die Elohim so weit, dass sie das Gemeinschaftsbewusstsein ausgebildet haben. Und das spiegelt jetzt wieder Jahwe, der sich mit der Mondensphäre verbindet. Der geht also jetzt von der Sonne weg und geht in ganz große Nähe zur Erde, weil die Mondensphäre ist die nächste planetarische Sphäre um die Erde herum. Damit verbinden sich die Jahwe-Kräfte. So, jetzt geht die Entwicklung über eine lange Zeit weiter. Da in diese Zeit fällt hinein die luziferische Versuchung auch, die eine gewisse Störung zunächst einmal bringt, dieser reinen Jahwe-Entwicklung. Die, wo also auf Erden im Grunde ein Spiegelbild des Sonnenlebens geschaffen werden sollte. Schon allein also durch die luziferische Versuchung kommt es in Unordnung. Auf der anderen Seite wirken aber auch die Kainssöhne mit, die auch eine andere Strömung sind.
Und was sagt der Jahwe jetzt?
Nein.
Hat er Einfluss auf die jetzige Entwicklung, sagen wir, der Erde, der Menschheit?
Naja.
Ist er zornig? Geht es nach seinen Vorstellungen? Übt er Einfluss?
Naja, er übt Einfluss, er hat was Hilfreiches dort, wo er uns die Stütze durch das bereits in der Vergangenheit Erworbene gibt. Also das heißt, das, was wir noch nicht selber erworben haben aus unserer Freiheit, sondern was aus der Vergangenheit gekommen ist. Und diese Aufgabe wird er bis zum Ende der Erdenentwicklung haben. Und das brauchen wir auch. Mhm. Das heißt, Kraft aus diesem Jahwe-Impuls zu holen, ist nach wie vor notwendig. Weil wir diese alten Kräfte auch brauchen. Wir müssen auf das aufbauen können. Eben nicht umsonst hat zum Beispiel unsere Naturwissenschaft sehr viel zu tun mit diesen Jahwe-Kräften gerade. Sie lehrt uns verstehen, zumindest die Grundgesetzmäßigkeiten der fertig geschaffenen Welt. Weil in dem Feststellen der Naturgesetze, da kann ich jetzt Kreativität walten lassen. sondern ich muss schauen, welche Gesetzmäßigkeiten sind da, die lerne ich kennen. Das heißt, damit lerne ich die Jahwe-Welt kennen. Jahwe ist auch sonst, auch im Moralischen der große Gesetzgeber. Und in der Astralwelt ist sowieso Naturgesetz und Moralgesetz dasselbe. Also, das heißt, unsere Gesetze des Moralischen und die Naturgesetze stammen in Wahrheit aus derselben Quelle heraus. Das ist in Wahrheit kein Unterschied. Aber das ist die Vergangenheit, aber wir müssen es kennenlernen. Wir müssen es auch kennen, und wenn wir die Welt umgestalten wollen. Weil auch wenn wir hier einen Tempelbau machen wollen und so weiter, muss ich die Gesetzmäßigkeiten, die Naturgesetzmäßigkeiten kennen, weil sonst wird man der einstürzen, der Tempel. Aber nur sie allein geben mir noch keine Kreativität, sie geben mir noch nichts Neues. Also, das heißt, mit den alten Gesetzmäßigkeiten allein fange ich auch nichts an. Dann kann ich immer nicht zwei klar zwei verkehrt so weiter bauen, zum Beispiel in der Architektur, wie man halt immer schon gebaut hat, und dann ändert sich nichts daran. Und es müsste aber namentlich auch gerade in der Architektur jetzt neue Impulse hineinkommen, die wieder die Seele so prägen, dass in der nächsten Inkarnation jetzt wieder ein ganz anderer physischer Körper da ist, der bereits wieder sich beginnt zu lösen vom irdischen Materiellen. Eine Spur, ein Hauch, der nicht mehr so dicht ist. Aber eben in anderer Form, als das in vorchristlicher Zeit der Fall war. Nämlich jetzt so, dass es eben mit dem Freiheitsprinzip des Menschen vereinbar ist. Weil das Alte war eben auch der physische Leib so gebaut, dass er eben sehr stark mit dem Blutskollektiv verbunden war und daraus die Kräfte geholt hat. Und das kann in der Zukunft nicht der Fall sein. Also wir müssen eine Verfeinerung, eine langsame Vergeistigung des physischen Leibes erreichen, aber bei voller Freiheit. Und wir müssen daran langsam lernen, auch diese Freiheit eben in einem feineren körperlichen Zustand zu bewahren. Es ist am leichtesten, eben diese Freiheit wirklich dort zu leben, wo wir ganz weit weg von der geistigen Quelle sind, interessanterweise. Darum sind wir in unserer Erdenwelt versetzt. Nicht wahr? Sonst hätten wir die Freiheit nicht. Normal wirken die Impulse aus der Quelle direkt weiter, sozusagen eine Befehlskette bis nach unten. Wir sind aber jetzt so weit, dass wir es auf diesem normalen Weg hier praktisch nicht mehr oder nicht, keine, genau. Wir sind taub geworden dafür. Wir sind zu weit weg. Die Stimme ist zu leise, sozusagen, in Wahrheit. Und wenn wir was hören, dann hören wir eigentlich nur die alten Kräfte. Dann ist immer nur Befehlsempfänger, also wenn es ein bisschen noch durchkommt, aber es wird immer weniger. Hier, wenn jetzt diese Stimme ganz versiegt ist, haben wir aber die Möglichkeit, aus der Freiheit heraus, unmittelbar aus unserem eigenen Ich, den Anschluss an diese Quelle ganz oben zu finden, direkt, auf dem direkten Weg. Vorher war es der indirekte Weg, die Befehlskette nach unten, jetzt schöpfen wir direkt aus der Quelle, aus der die Trinität selber schöpft. Und dazu sind wir hier in diese Erdenwelt versetzt. Und der Zeitpunkt, als Christus auf Erden sich inkarniert hat, war der Zeitpunkt, wo im Grunde dieses physische Gefäß am irdischsten geworden ist. Das heißt, am meisten in diese Geistferne versetzt wurde. Am stärksten in diese Geistferne versetzt wurde. Und über diesen Zeitpunkt sind wir aber jetzt schon hinaus. Nur da war es möglich, dass also die irdische Persönlichkeit sich so abgrenzen kann, dass dieses Christus-Ich da eintauchen kann und dieses Christus-Bewusstsein eben bewusst wird wirklich da drinnen. Dass es nicht nur unterbewusst wirkt, sondern dass es bewusst wirken kann. Dazu braucht es diese Abgrenzung. So, jetzt haben wir es im dichtesten physischen Leib, haben wir es gelernt, da können wir es bis zu einem gewissen Grad. Jetzt müssen wir lernen, diese Abgrenzung auch dann aus der Freiheit heraus zu schaffen, wenn sie vom körperlichen Werkzeug her nicht mehr so stark gegeben ist, sondern wenn das bereits durchlässiger, feiner geworden ist. Da wird es nämlich schon schwerer. Weil da fängt dann nämlich schon der Ätherleib an, sie ein bisschen auszudehnen, jetzt durch unseren sehr starren, steifen physischen Leib, namentlich wie es also in der zur Zeitenwende war. Ja, teilweise heute auch, weil das ist jetzt wieder die nächste Schwierigkeit. Also es stimmt, es ist der physische Leib hat an sich den dichtesten Zustand erreicht zur Zeitenwende. Und von da an soll ein Aufstieg der Verfeinerung wieder beginnen. Allerdings gibt es einen Nebenzweig, wo doch in den physischen Leib auch ein Einschlag gekommen ist, der eben nicht genügend diesen Christusimpuls aufgenommen hat, der hat nämlich den Umschwung bewirkt, wo es nach unten noch abstürzt. Das heißt, teilweise haben wir in unserem physischen Leib jetzt etwas, was schon den Weg dieser Verfeinerung geht, weil wir haben seit der Zeitenwende schon zumindest 2-3 Inkarnationen durchgemacht, im Durchschnitt. Aber er hat auch Einschlüsse drinnen, die noch stärker hinuntergefallen sind. Das hängt mit dem arimanischen Einfluss zusammen, weil der sitzt auch noch irgendwo. Also es ist nicht nur der Luzifer, der eine Rolle spielt, jetzt von der Erdensphäre, da sitzt nämlich jetzt noch der Ahriman da unten. Und der Ahriman verdichtet noch mehr, auch heute noch. Also mit dem müssen wir auch noch kämpfen, auch nämlich auch auf der körperlichen Ebene, dass wir da loswerden, zumindest für die nächste Inkarnation, dass er dort weniger Einfluss hat. Das heißt, dass wir dann wirklich einen feineren Leib uns bereits bauen können und dass wir hier bewusst aus dem Ich die geistige Entwicklung so weit getrieben haben, dass wir unser waches Ich-Bewusstsein als Basis für die Freiheit nicht verlieren, wenn wir einen dünneren, feineren Körper haben, wo die Grenzen schon leichter verschwinden, wo ich jetzt wirklich viel mehr dann schon aus dem eigenen Ich heraus die Grenze ziehen muss, sagen, das bin ich, das ist meins und da ist der Rest der geistigen Welt. Und dann sage ich aus der Freiheit, so, ich verbinde mich, tun wir gemeinsam oder ich ziehe mich jetzt zurück davon, wo ich das in der Hand habe. Jetzt wird das vornehmlich noch sehr stark durch den physischen Leib selber gewährleistet. Und wir müssen immer mehr lernen, das aus dem wachen Ich-Bewusstsein zu können, ohne dass der physische Körper dabei sehr viel Rolle spielt. Also da steht uns einiges bevor und darauf hat die Architektur zum Beispiel mit einen Einfluss. Das heißt, sie hat eine ganz bedeutende Aufgabe für die Zukunft auch, weil sie die Seele so bildet, ihr solche Kräfte mitgibt, dass sie in der nächsten Inkarnation einen entsprechend feineren Leib bilden kann. Das heißt, das müsste in der Architektur drinnen sein.
Inwiefern die Architektur? Ich verstehe das nicht. Die
Formen, das Lebendigwerden der Formen, man muss jetzt.
Die Geometrie, die
drinnen. Steiner hat es ja versucht, mit den beiden Goetheanum-Bauten einen ersten Ansatz zu geben. Und das ist aber auch was natürlich weiterentwickelt werden muss. Man sieht zum Beispiel jetzt beim zweiten Goetheanum ja deutlich, wie da, es fängt eigentlich im Grunde mit einer sehr starren kubischen Form an, die dann immer mehr in Bewegung kommt. Und das ist aber aus dem härtesten Material, also aus dem materiellsten, aus dem Beton gebaut worden. Dann ganz bewusst natürlich auch nach der Brandkatastrophe, aber eben auch aus spirituellen Gründen. Und er hat versucht, das immer mehr in die Bewegung hineinzubringen. Das heißt, es muss etwas von den ätherischen Bewegungskräften mehr hineinkommen in den Bau. Das ist natürlich in den durchschnittlichen Bauten halt gar nicht zu finden, die so zwei glatt, zwei verkehrt sind.
Es gibt eben auch die Möglichkeit, das einfach energetisch zu machen, oder?
Das spielt natürlich eine Rolle, weil der Bau kriegt ja also dann auch, indem er in einer speziellen Bauweise gebaut ist, von den Formen her, aber auch von den Materialien und so weiter und vom Ort, wo es steht, kriegt es ja auch eine andere energetische Struktur.
Ja, das, aber jetzt nicht im physischen, sondern einfach geistig.
Ja, im geistigen, richtig, ja, richtig. Aber die physische Form hat einen Einfluss auch auf die geistigen Energieströmungen sozusagen, also namentlich auf die Ätherströmungen dann, die dahinter stecken. Auf die hat es sehr wohl einen Einfluss. Und das hat Steiner versucht mit den Goetheanern Bauten, also diese ätherischen Kräfte da hereinzuholen auch.
Der war ja alles Architekt auch noch.
Ja. Ich meine, in anderer Art hatten das die Griechen ganz stark auch, die wussten, eigentlich baue ich aus dem Ätherischen heraus. Im Grund sehe ich die Formen im Ätherischen und ich fühle sie nur äußerlich jetzt mit Marmor halt aus. Und so baue ich das. Und darum haben diese griechischen Bauten, diese klassischen griechischen Tempelbauten und das alles, haben immer trotzdem so eine lebendige Struktur, obwohl Säulen und alles sehr viereckig, aber nein, es ist ein leichter Schwung, ist immer da. Ja, in den Säulen ist er leicht, das ist nicht einfach gerade. Ja. Heute, wenn man so eine Säule baut, dann baut man irgend so ein gerades Drum. Da ist eine gewisse Bauchigkeit drinnen. Ganz leicht. Das sieht man gar nicht so auf den ersten Blick. Wenn man es genauer vermisst, merkt man das, dass da sowas drinnen ist. Und da spiegeln sich eigentlich die ätherischen Kräfte drinnen. Das heißt, die guten Architekten hatten zumindest noch so eine Art instinktives, hellsichtiges Schauen. Die sahen noch diese ätherischen Strömungen, die da drinnen sind. Und da haben sie eigentlich ihre Marmorblöcke hineingelegt. Im Grunde. Nichts anderes.
Das ist ja wieder Michelangelo, der den David aus dem
Ja. Im Prinzip genau das. Im Prinzip genau das. Und das müsste halt auch einmal in die Architektur hineinkommen, auf neuer Ebene wieder. Das heißt, man müsste auch je nach Ort, wo man baut, anders bauen. Nicht nur jetzt, weil äußerlich die Landschaft anders ist, sondern weil auch die ganzen ätherischen Strömungen anders sind. Dann muss man das aber erst wahrnehmen können.
Das heißt, jetzt zurückkehren und Lehmziegeln
ja.
und Holz zu verwenden, ja, und
ja.
so eine Art Hütten zu bauen, die Idee hatte ich,
ja.
eine Hütte für mich zu bauen und dort zu leben, das ist gar nicht so
es ist nicht unbedingt das Vorwärtsdrängende, ja, es ist nicht unbedingt das Vorwärtsdrängende, nein. Es ist eher ein Zurückkehren zu den alten Impulsen. Man kann was lernen daran natürlich, aber man kann natürlich mit diesen Materialien, wenn man wirklich neue Impulse reinholt, sicher auch was machen, aber es ist nicht das primär in die Zukunft führende, würde ich sagen.
Okay. Und noch eine Frage
ja?
Dieser aromanische Einfluss jetzt,
ja?
rein körperlich gesehen,
ja?
auf den Körper, sind das die Kräfte, die die Möglichkeit einer Krankheit überhaupt
Ja, also Krankheitsmöglichkeiten liegen überhaupt grundsätzlich sowohl an den arimanischen als an den luziferischen Kräften. Und zwar den luziferischen Kräften, die durch die Paradiesesversuchung hereingekommen sind. Also weniger das, was mit der Kainslinie direkt zusammenhängt, aber einfach Luzifer und Ariman, die stören diese Jahwe-Weisheit des Körpers. Und die liegt ja trotzdem zu 99% dem noch zugrunde. Also trotzdem, unser ganzer Körper ist nur 99% Jahwe-Weisheit. Auf der bauen wir auf. Also schon da wäre es eine Katastrophe, wenn die plötzlich weg wäre, weil dann hätten wir einen völlig kümmerlichen physischen Leib. Da wird nicht viel überbleiben.
Und 1% haben schon hier gemacht.
Weniger. Das ist maßlos übertrieben. Aber wir arbeiten mit, klar, mit jeder Inkarnation arbeiten wir an dem auch mit. In der Vergangenheit noch sehr unbewusst. Und zunächst einmal in der vorchristlichen Zeit so, dass eher bergab gegangen ist, aber als notwendiger Punkt. Also sprich in Richtung Materialisierung. Aber jetzt, zumindest über 2, 3 Inkarnationen oder so, arbeiten wir bereits am Aufstieg. Das heißt, an der Verfeinerung des physischen Leibes, und zwar so, dass sie ganz individuell ist. Das ist dann bei jedem Menschen anders. Das, während das alte Leibesprinzip eben das Kollektiv drinnen hat. Also auch in der leiblichen Anlage, daher alles auf Blutsverwandtschaft und so weiter gebaut. Das heißt, ein Musterkörper im Grunde, der dann allen zugrunde liegt. Und je ähnlicher das dem Musterkörper bleibt, desto besser. In der Zukunft wird genau das Gegenteil sein. Je differenzierter und unendlicher es die physischen Leiber einander werden, desto deutlicher wird sich darin die Individualität kundgeben. Also, und genau dasselbe gilt dann auch für die Architektur und so weiter. Also das heißt, ich muss viel individueller werden. Es kann dann eben auch nicht heißen, aha, Goethe Annam, dort hat das Steiner einmal einen ersten Impuls gegeben, so jetzt bauen wir überall Goethe Annam, so wie dort. Dann wird das genau das Verkehrte sein. Sondern an jedem Ort, wo ich sowas hinstelle, wird das anders ausschauen müssen, weil die ganze Gegend dort anders ist, die Ätherströmungen sind anders. Es passiert vielleicht in dem Haus auch etwas bisschen anderes, was eben auch eine Rolle spielt. Und da ist ein Riesenfeld also für anthroposophische Architekten. Weil im Großen und Ganzen ist bis jetzt auch nur das Goetheanum irgendwie verkleinert, kopiert worden oder Ausschnitte davon. Nicht nur, aber viel zu viel. Aber ist klar, dazu gehören auch große Fähigkeiten, das ist jetzt gar kein Vorwurf. Ich meine, solange man nichts anderes hat, bleibt einem gar nichts übrig. Also man kann dann nur sagen, ja, dann lerne ich halt ein Thema mal, dass ich irgendwann einmal vielleicht dann frei bin, was Neues zu schaffen. Ich meine, so wie ein Künstler auch lernt am besten an den alten Meistern und sie kopiert einmal und ihre Techniken und Geheimnisse erforscht und dann irgendwann sagt, jetzt mache ich es ganz anders. Ich meine, ein Picasso oder was, der konnte wirklich malen. Ich meine, nicht jeder, der heute irgendwas an die Wand patzt, kann er wirklich malen. Das, weil es als Ei an die Wand schmeißen kann jeder. Tiere können genauso malen. Das heißt eine zufällige Patzerei. Schaut oft gut aus. Gar nicht so ein Ding. Kann man eins zu eins in der Galerie hängen. Fällt der Unterschied nicht auf. Gibt's. Unlängst habe ich irgendwo im Internet auf was gestoßen. Eine verkauft ist sogar, ein Hund malt. Ich glaube, der Hund ist es. Die Bilder da schauen, wie was sonst in den Galerien auch hängt. Da sind bunte Flecken drauf, so weiß ich, mit dem Schweif oder irgend so. Geht wunderbar, Affen machen das auch toll. Sind bunte Flecken drauf. Manchmal schaut, da denkt man sich, eigentlich recht harmonisch, gar nicht so schlecht. Aber kaum ein Unterschied. Da liegt natürlich aber kein wirklich spiritueller Impuls drinnen. Ich meine, es liegt ein gewisser Ausdruck astralischer Kräfte natürlich trotzdem drinnen, die sich dadurch aussprechen, aber das ist natürlich keine Kunst der Zukunft. Aber es muss individuell werden, aber man kann einmal das und muss einmal das Alte studieren und das Handwerk beherrschen. Und wenn man das einmal kann, dann kann man den nächsten Schritt machen irgendwo. Dann kann man sagen, so, das kann ich alles. Und jetzt tauche ich ins Nichts ein und mache alles neu. Aber da muss ich mich erst gestärkt haben mit dem. Da habe ich mich wieder im Grunde mit den Jahwe-Kräften gestärkt zunächst einmal. Also die Weisheit des Vergangenen aufgenommen und bis ich mich, wie soll ich sagen, satt getrunken habe damit, dann fange ich an, was Neues zu machen. Also das heißt, das Jahwe-Prinzip hat seine positive Bedeutung durchaus. Die wird nur dann schlecht, wenn ich es als alleiniges gelten lasse und sage, es darf nichts Neues passieren. Weil da kenne ich die Gesetzmäßigkeiten noch nicht, da weiß man nicht und das darf nicht sein. Das verstößt gegen die Regel. Das Neue wird immer gegen die Regeln verstoßen. Es hebt alle Regeln auf und schafft neue.
Also, spürt man, wann das Alte vorbei ist und man das Neue rettet?
Ja, das ist die Schicksalsfrage. Die muss man sich dann in jedem Moment, wo man was tut, im Grunde irgendwo schwingt die mit. Irgendwo schwingt die mit. Also mit jeder Tat, die man setzt im Leben, schwingt es immer mit. Es gibt die Möglichkeit, denn wie ich gesagt habe, es kann der reine Jahwe-Impuls drinnen wirken, es kann der luziferisch Verführte drinnen wirken, es können die alten Keinskräfte drin wirken oder es kann der neue christliche Freiheitsliebe-Impuls drin wirken. Und das ist schwierig. Und da gibt's keine Regel dafür, auch das zu erkennen. Außer der Hinweis, die eigene ist immer die bescheidenste, kleinste, die unauffälligste, die unscheinbarste.
Bescheiden.
Ja, also das heißt, dort wo ich im Buch sage, das wird die Welt revolutionieren und glaubt's mir, 10 Jahre und die Welt sieht anders aus. Das ist mit Sicherheit kein Impuls aus der Freiheit heraus. Aufgesehen davon, dass es nicht funktioniert. Gut, bis zum nächsten Mal. Danke.